Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chef Fontaine. Dieses Mal Staffel 4, Folge 12, Rettung im All. Der englische Titel Tangent, Drehbuch von Michael Cassett. Regie führte Peter DeLuise. Erstausstrahlung in den USA war am 15.09.2000. Erstausstrahlung in Deutschland dann am 15.08.2001. Zeitrahmen bewegen wir uns immer noch 2000. Und ich mache das Ganze natürlich nicht alleine. Mit mir dabei sind wie immer Uwe.
Guten Abend.
Christian.
Hallo.
Und Pascal.
Hallo.
Und von Pascal bekommen wir jetzt auch die Zusammenfassung dieser Folge.
Genau. Heute Abend erfahren wir, wie diese Folge die Themen Orbitalphysik tangiert, wie der Titel schon sagt. Allerdings auch nur tangiert, aber das später. Als T-Rex und Jack einen Testflug mit der X-301 tätigen, einem todesgleiterähnlichen Fluggerät, das die Air Force aus den von Apophis Mutterschiff erbeuteten Gleitern zusammengebaut hat, verlieren sie auch prompt die Kontrolle darüber. Eine automatisierte Stimme informiert sie darüber, dass es sich um eine von Apophis nach T-Rex Verrat eingebaute Sicherheitsmaßnahme handelt. Das Schiff verlässt schnell die Erdumlaufbahn und nimmt schnell, aber mit Unterlichtgeschwindigkeit Kurs auf Chulak. Nachdem sie dort etwa einige hundert Jahre, nachdem ihnen Vorräte und Sauerstoff ausgehen, ankommen würden, haben die beiden ein Problem. Ein Versuch, ein Slingshot-Manöver, um den Jupiter mittels der beiden an Bord befindlichen Raketen zu initiieren, scheitert und eine der abgeworfenen Raketen beschädigt das Schiff, sodass Sauerstoffversorgung und Heizung auf ein Minimum reduziert werden müssen. Derweil bemüht sich Daniel um die Hilfe der raumfahrtfähigen Alliierten des Stargate-Centers, scheint allerdings wenig Erfolg zu haben. Allmählich können sie allerdings aus Anises sehr überspezifischer Weigerung ableiten, dass Jacob mit einem Tel-Tak auf einem Planeten in Reichweite undercover im Einsatz ist. Mit den ihnen zur Verfügung stehenden Daten können sie den relevanten Planeten identifizieren und werden vor Ort von Jacob aufgesammelt, der nach anfänglicher Irritation über die Störung seiner Mission sofort aufbricht, um den Rest des Teams zu retten. Nachdem sie allerdings knapp einen Tag bis zur Position des Gleiters brauchen und die beiden schiffbrüchigen Astronauten in Ermangelung eines besseren Wortes für diese Zeit keine ausreichenden Sauerstoffvorräte mehr haben, müssen sie die Triebwerke überlasten, was beinahe zu einer Katastrophe führt, als sie wegen der Überlastung in der Nähe zweier Hattaks aus dem Hyperraum fallen. Daniel kann jedoch mit einem mehr oder weniger subtilen Täuschungsmanöver ausreichend Zeit herausschlagen, um die Triebwerke zu reparieren. So gelingt es, den Gleiter zu erreichen, als Jack und T-Rex gerade die Sauerstoffvorräte ausgehen. Die beiden holen noch einmal tief Luft, atmen aus und sprengen das Cockpitdach ab, wodurch sie ins All gepustet werden. Dort kann sie Jacob mittels der Ringe herausbeamen. Die beiden sind mitgenommen, aber wohlauf. Das Raumfahrtprogramm des Stargate Centers wird allerdings eine Weile brauchen, um sich wieder zu erholen.
Ja, danke. Eine Korrektur ist es, glaube ich, nur ein Astronaut, weil Astronauten sind ja von NASA, ESA und Co. Und Dirk ist, glaube ich, dann kein Astronaut, sondern ein Jaffaunaut oder sowas.
Ja, da wollen wir jetzt mal nicht Haare und SG-1-Mitglieder spalten an der Stelle.
Dirk hat ja auch keine nennenswerten Haare, von daher kann man da gar nichts spalten.
Entsprechend würde das schwierig.
Was ist mit seinem Bärtchen?
Den hat er doch jetzt nicht mehr.
Den Bart hat er jetzt vorerst, ich glaube, in der Folge nicht mehr. Nee, die hat er in der letzten Folge abrasiert gekriegt oder so. Yep. Ja, den hat er in der letzten Folge, hat er den abrasiert gekriegt, hier unter dem Eis.
Die
Kater hat seit letzter Folge auch wieder kürzere Haare.
Ja, sie haben die Folge allgemein für Korrekturen genutzt in der Hinsicht.
Das ist insofern nicht weiter verwunderlich, als dass die, wenn ich mich nicht irre, warte. Okay, ich wollte sagen, es ist die erste Folge nach der Sommerpause, war es aber nicht, aber es ist trotzdem die erste Folge der zweiten Hälfte der Staffel. Und damit ist sie wahrscheinlich irgendwie ein paar Wochen später gedreht als die vorangehende Folge. Normalerweise wird da ja in der Mitte irgendwie so ein Urlaubsblock eingelegt oder so.
Ferien!
Bei der Produktion, genau. Ich fange mal mit meinem, also ich habe tatsächlich, es ist eine sehr interessante Folge, aber ich habe tatsächlich jede Menge an Kritik. ich fange mit meinem üblichen Kritikpunkt an. Die englische Folge ist der englische Titel ist Tangent, also eine Tangente, und der deutsche Titel ist Rettung im All. Jetzt bin ich persönlich der Auffassung, dass es eines der schwächeren originalsprachlichen Titel ist. Insbesondere finde ich das auf einer Metaebene etwas amüsierend, weil Tangent im Englischen auch erzählerisch als Begriff für einen unnötigen Exkurs verwendet werden kann, und gelegentlich driftet diese Folge in eben selbige ab und hat mit dem Rest von der Staffel irgendwie so wenig zu tun. Aber warum man da irgendwie Rettung im All draus machen muss und mal wieder das Ende vorwegnehmen muss, ist das.
Ja, wobei das natürlich. Sollen
Rettungsmission im All? Das klingt ja auch doof.
Was ist das Problem einfach an der Stelle, wenn man schon im Englischen das Ding Tangent nennt, was jetzt mit dem Inhalt der Folge nicht so furchtbar viel zu tun hat, im Deutschen halt einfach Tangente zu sagen? Also.
Das klingt auch doof.
Ich sag ja schon, das klingt im Englischen auch schon doof, also kann es auch im Deutschen doof sein lassen. Außerdem, wenn wir jetzt nach dem Kriterium gehen, was doof klingt oder nicht, dann müssten wir ungefähr, keine Ahnung, 90 der letzten paarndreißig Folgen umbenennen. Also,
wobei ich ja sagen muss, also ja, Übersetzung blöd und so, aber die, ich finde nicht, dass sie unbedingt spoilert. Wenn du mich in den ersten 5 Minuten, wo sie das Ding testfliegen, fragen würdest, was sie da am All retten, wäre meine erste Vermutung, hey, die haben jetzt ein total cooles Raumschiff und mit dem gehen sie jetzt auf irgendeine Rettungsmission. Also,
ja, okay.
Ne, es ist nicht unbedingt klar, dass da jetzt unbedingt was schief geht und sie dann da mit dem neuen Flugzeug gerettet werden müssen. So das klassische Erzähltrope wäre ja an der Stelle, guck mal, wir haben ein total neues, tolles, fancy Werkzeug und wir stehen tatsächlich zufälligerweise gerade vor einem Problem, wo wir das zum ersten Mal brauchen. So dieses Michael Knight Erzählstil. Deswegen finde ich es jetzt, also es ist jetzt nicht
was Neues.
Ja, genau, wir können was Neues, wir brauchen es gerade ganz dringend. Und selbst wenn du sagst, naja, das nimmt vorweg, dass da was schief geht, ja, aber dass das schief geht, passiert ja auch in den ersten 5 Minuten. Also es ist wenigstens kein Spoiler, das haben sie schon schlimmer hinbekommen, finde ich jetzt zumindest. Aber ich gebe dir recht, das ist halt, also ist ein sehr deutscher Titel wieder für eine Folge.
Ja, aber wenn du hörst Rettung im All, weißt du genau, welche Folge sie meinen.
Genau, weil das nicht vorkommt, dass wir im Weltall jemanden retten müssen.
Dann könnten wir aber auch irgendwie das Friends-Benennungsschema übernennen und einfach jede Folge, die Folge, in der
nennen. Moment, was war das, die Referenz doch bei How I Met Your Mother? Das kann man dann auch noch machen. Da war doch auch immer.
Nein, bei Friends hieß jede Folge wirklich The One with bla 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 und inklusive die erste Folge hieß The First One und die letzte Folge hieß The Last One. Also,
Wenigstens guter Meta-Humor. Den haben sie hier jetzt leider nicht so.
Ja, bevor ich jetzt gleich noch meinen langen, langen Monolog zum Thema Orbitalmechanik und Tangenten halte, mag jemand vielleicht noch irgendwas anderes zwischendrin sagen? Ansonsten erzähle ich jetzt 10 Minuten am Anfang und dann den Rest der Folge nichts mehr.
Ja, ich würde gerade, weil das an das Übersetzungsthema anschließt, also ich habe mir ja abgewöhnt, jeden Übersetzungsfail, der im Skript vorkommt, zu erwähnen, weil das wird wirklich müßig und ist langweilig. Zumindest dann, wenn es in der Übersetzung zwar falsch ist, das haben wir hier auch an ein, zwei Stellen, aber halt auch irrelevant, weil die Übersetzung wenigstens funktioniert, auch wenn es nicht der Originaltext ist. Hier haben wir aber nochmal eine Übersetzung drin, die einfach im Deutschen kaputt gemacht wurde. Ich habe den Rang jetzt vergessen hier, der General oder what? Vidrine? Wie heißt der?
Ja, General, 3 Sterne. Ja.
Genau,
wie drei auch Sterne. Zu erkennen ist an dem Hammer, der anfährt. Du hast vorne auf dem Nummernschild die Anzahl der Sterne, die der General hat.
Und er hat sie auch korrekt auf der Schulter ausnahmsweise mal.
Ja, auf jeden Fall, als es dann heißt, okay, wir würden das gerne jetzt testen, Tiak fliegt und O'Neill sitzt mit dabei und sie machen jetzt mal wirklich einen Kampftestflug, sagt er im Englischen halt, light that candle, boys. Und Jack antwortet, yes, sir. Und beim Weggehen sagt Tirk, da steht es auch nochmal, dass General Vidrin wished to perform some sort of candle-burning ritual. Und Jack sagt, yes, that's it, exactly. Und im Deutschen haben sie das aber kaputt gemacht, weil er sagt halt da auch, dann zündet diese Kerze an. Und Tirk fragt dann Jack, oh, möchte der General etwa, dass wir das Kerzenritual vollführen, so als gäbe es irgendeins, das Tier
kennt. Das Ritual mit der brennenden Kerze.
Genau, ja. Als gäbe es irgendein Ritual, das er kennt. Und also, da denkst du, da fehlt irgendein Kontext, der bezieht sich auf irgendwas und es ergibt gar keinen Sinn, weil, ja. Und ja, im Deutschen haben sie es halt einfach verkackt. Das, ja, blöd. macht für mich auch an der Stelle den Witz ein bisschen kaputt, weil dass Tiak denkt, er bezieht sich auf was anderes, ist halt, als das, was gemeint ist, ist meiner Meinung nach deutlich weniger witzig, als dass Tiak halt O'Neill fragt, so, was, irgendein Ritual, was macht ihr Menschen da jetzt schon wieder für einen Quatsch? Aber schön, wie Jack ja. einfach nur antwortet, ja, genau das, Tiak, genau das. Genau, das wollte ich nur gerade noch beim Thema mit Übersetzungsgedöns dran. Jetzt kannst du gerne übernehmen, Christian.
Also diese Folge geht definitiv als die Folge ein mit den meisten Film- und Serien-Universe-Referenzen von allen Stargate-Folgen. Also einige sind diesmal drin. Wirklich einige. Aha. Teilweise im Deutschen sind sie, glaube ich, kaputt gegangen. Aber im Englischen bin ich jetzt bei 4. 4 verschiedenen Universe, die wir drin haben. Unser Klassiker ist natürlich drin. Zauberer von Oz.
Diesmal tatsächlich sogar auch in der deutschen Übersetzung, ja. ausnahmsweise.
Diese war halt gut, so in your face, dass er halt auch im Deutschen verstanden wird. Ne?
Sie haben im Prinzip ja nur das das Go-Ult-Sprech von Daniel Einstein übernommen, von daher
genau.
die rauszulassen, da hätten sie Go-Ult-Sprech neu machen müssen.
Ich weiß aber tatsächlich, und damit ist für mich auch klar, Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, ich kann mich noch erinnern, als ich die Folge das erste Mal als Jugendlicher gesehen habe, habe ich den Witz überhaupt nicht verstanden und habe gedacht, wer soll jetzt der große und mächtige Ost sein? Ist das ein Go-Ult,
den
ich noch nicht gehört habe? Also, ich sag mal, ich habe mich die letzten paar Mal ein bisschen drüber ausgelassen und in einer Mischung aus, weil man es bisher aus der Übersetzung rausgenommen hat und weil der Zauberer von Oz einfach in Deutschland nicht so bekannt ist, führt das jetzt dazu, dass es im Deutschen einfach so ein, warte, was?
Vielleicht sollten wir uns einfach alle mal zusammen hinsetzen und den Zauberer von Oz anschauen.
Ja, der beste Film der Welt mit Asbest, Schnee und echtem Löwenfell als
Genau.
Ja, aber an der Stelle tatsächlich, ich habe den damals auch nicht gerafft, obwohl mir natürlich die Geschichte vom Zauberer von Ost bekannt war. Ich habe das auch nach, keine Ahnung wie viel Mal gucken, irgendwann erst gerafft, dass es, ja, der mächtige Zauberer von Ost, ja, klar, natürlich.
Und Selmaks Reaktion ist ja auch klasse. Nee, ja. Gut, er hat ihm ja freie Hand gegeben, aber das meinte er mit Sicherheit nicht, als er freie Hand gesagt hat.
Ja, vor allem, warum, Daniel, warum? So, da ist gerade ein Goa'uld-Mutterschiff, das uns einfach mal mit einem Schnippen pulverisieren könnte. Tu mal so, als wären hier Goa'uld an Bord und wir sind zufällig hier, red dich mal raus und er kommt mit sowas.
Weil insbesondere in der Begrüßung wird ja, also in dem Challenge, was sie kriegen, wird ja schon gesagt, um was für ein Goa'uld hier geht. Also da kommt in der Goa'uld-Sprache ganz klar irgendwie Herr Ur vor. Und er hätte einfach sagen können, so, ja, wir sind hier Support-Schwadron 57 der Streitkräfte von Herr Ur und müssen kurz tanken. Und er hatte insbesondere, keine Ahnung, 30 Sekunden vorher Zeit, sich sowas zu überlegen. Also,
ist ja auch nicht so, als hätte Daniel schon ein paar Goa'uld gekannt zu dem Zeitpunkt.
Das ist richtig. Also es ist natürlich ein Gag an der Stelle, aber es ist ein bisschen schwach. Überhaupt bin ich der Auffassung, das wäre eine Szene, die hätte man auch streichen können, ohne dass die Folge großartig was verloren hätte.
Vielleicht hat Daniel aber auch festgestellt, dass es schon echt lange her ist, dass er wiederbelebt werden musste.
Hey, das können wir jetzt auch noch hier machen.
Das ist doch jetzt die Gelegenheit.
Raummonologe von Jack und dann bringen wir in der Folge noch 5 Minuten. Wir suchen schnell noch in dem Hatakensarkophag, beleben Daniel wieder und fliegen dann erst weiter.
Ich habe schon so lange Oma de Sala nicht wieder getroffen.
Nee, noch viel schlimmer. Er war neidisch darauf, dass Tiak und Jack jetzt kurz vorm Tod stehen.
Hey, ich zuerst.
Ja. Wenn hier einer stirbt, dann
ist. Er ist jetzt der eine, der noch nicht so halb erfroren ist im Team. Der Rest ist ja
richtig,
schon.
Ich glaube, tot erfrieren hat er tatsächlich bisher noch nicht.
Und er hat die Gelegenheit gesehen, so ein abgeschossenes Raumschiff, wenn man sich noch vorher rauskatapultiert, man ist echt erfroren. Also.
Aber ja, Christian, du warst, bevor ich dir so rüde ins Wort gefallen bin, dabei, Referenzen aufzuzählen.
Alles wir gut, ich konnte dir in der Gelegenheit was trinken. Wunderbar. Jacob hat noch eine schöne Referenz im Englischen drin. Er sagt nämlich nachher, punch it im Englischen, wenn er Befehle gibt, das Raumschiff nochmal wegzuschicken.
Carter sagt es.
Carter sagt es? Nee, Carter sagt es
zu Jacob.
So rum, ja, danke.
Carter sagt zu Carter?
Nee, Jacob sagt zu. Okay.
Aber Carter sagt, das war jetzt eine interessante Korrektur. Das ist mir eben.
Carter.
Ja, genau.
Mein Carter ist übrigens auch Oz. Vielleicht meinte der ja auch meinen Carter. Back to topic. Ist eine ziemlich klare Star Wars-Referenz, nämlich auf Han Solo.
Heute läuft's gut.
Also, um jetzt den kompletten Bogen kaputt zu machen, Das heißt, damit ist Carter, Jacob, Carter, Chewie hat damit auch Fell und damit kommen wir wieder auf das Katzenthema zurück, oder wie, um jetzt alle Zuhörer vollends zu verwirren.
So ungefähr, weil wir hatten ja auch diesen Löwenzauberer von Oz, von daher.
Ja, genau, okay.
Also passt alles vorbei. Wunderbar. Sind wir uns ja einig. Ja, Star Wars existiert also auch wunderbarerweise bei Stargate. Wissen wir aber irgendwann später auch nochmal. Jack sagt natürlich die schöne Punchline, Cheyenne, we have a problem. Mehr Apollo 11 Referenz Apollo geht 13? Nicht. Ja, danke schön. Ja. Wie kam ich jetzt auf 11? Da weiß ich es auch nicht. Danke.
Der Mond war kommt auch, tatsächlich die Folge als war auch den Folge. Ihre Version von Apollo 13.
Ja.
Ich vermute, das hat einen der DeLuise.
Brad Wright?
Oder ja, ich glaube, Brad Wright hat das gesagt. Jo, die wollten okay. Apollo 13.
Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Also, ich kann nachher nochmal nachgucken, wenn ich den Rest durchgehe.
Wenn wir fertig sind und dann nichts mehr haben und dann. Genau. Mhm. Und last but not least, die müssen wir natürlich aufbringen. Daniel fragt halt, we were hoping you could beam them out. Und Jacob sagt natürlich dann, what, who am I? Scotty? Ja, gut, braucht man nicht viel zu sagen. Wunderbare Star Trek-Referenz, mal nicht versteckt, nicht irgendwie hinterrücks, sondern in your face.
Also ja, es war Brad Wright, der gesagt hat, sie wollen Apollo 13 ins... Ja. Apollo 13 war auch in Space, aber ihr wisst, was ich meine.
Wolltest du gerade sagen, sie wollten Apollo 13 in Space machen, oder was?
Ja.
Schön.
Wir wissen doch alle, dass die Mooglandung gefaked war, von daher passt das.
Genau. Ja, also verschiedene andere Universen.
Gun.
Top Gun?
Ganz am Anfang die.
Achso, natürlich. Ja, klar. Absolut.
Laufen.
Oh, wie konnte ich das übersehen?
Ich muss übrigens sagen, für 2000 ist der Special Effects Shot am Anfang, wo der Gleiter so über ihre Köpfe hinweg donnert. Ja, mit 24 Jahren Hindsight ist der offensichtlich animiert, aber für 2000
ist, okay,
ist
er verdammt
gut animiert.
Und bevor wir hier weiterreden, die Anfangsszene war inspiriert von Spies Like Us.
Hab ich nicht gesehen.
Ich wollte sagen,
das glaube ich, aber Peter hat das gesagt und wenn Peter das sagt, dann glaube ich ihm.
Major Peter.
Das Orak.
Orak
hat gesprochen.
Ja, sag ich doch. Major Peter.
Major Wood, ja. Apropos, Peter DeLuise hatte mehr Auftritte als Selmak in Stargate SG-1, wenn man schon dabei ist.
Das überrascht mich jetzt, ne?
Nee, eigentlich nicht. Major Wood hat, glaube ich, einen Auftritt mehr. Was wollte ich sagen? Der Todesgleiter, ja, die Effekte sind für die Zeit okay. In der hochauflösenden Fassung, die es ja mittlerweile gibt auf Blu-ray, sieht der Todesgleiter ein bisschen schäbig
Davon
aus.
Davon gibt es eine hochauflösende Fassung?
Ja, es gibt eine Blu-ray-Fassung, die hochgerechnet wurde.
Ich wollte gerade sagen, hochskaliert.
Von allem mittlerweile. Ja.
Von komplett. Also 8 bis 10 sind ja sowieso schon 1080p.
Das wusste ich, ja.
Aber 1 bis 7, da gibt es jetzt so eine AI-hochskalierte Fassung auf Blu-ray. Die kann man in Deutschland, glaube ich, auch mittlerweile kaufen. Es gab auch mal von Fans so
einen RIP. Ich wollte gerade sagen, ich hatte nur mitgekriegt, dass es von Children of the Gods einen Final Cut gab, den das auch gemacht hat. Ja. Dass das für die ganze Serie gemacht wurde, habe ich nicht mitbekommen.
Es wurde ja einmal inoffiziell gemacht von Fans, also mit Grafikkarte zu Hause hochgerechnet. Den gibt es im Internet irgendwo, aber kann man natürlich nur holen, wenn man natürlich die DVDs besitzt, legal. Und es gibt mittlerweile auch einen offiziellen hochskalierten Cut. Die nehmen sich in beide Richtungen nicht viel, muss ich sagen. Also ich habe beide Versionen gesehen, die sehen sehr äquivalent aus.
Ja.
So, weiter zu der Szene am Anfang.
Ja.
Peter hat auch gesagt, dass der General eigentlich keinen Humor hat. Dass man das dann auch gleich merkt.
Ist kaum aufgefallen.
Wie auch immer. Aber als der Gleiter so über sie drüber fliegt, ganz tief, dann bersten ja bei den Autos die Scheiben. Und dann war er ganz enttäuscht, weil es sind nicht alle Scheiben zu Bruch gegangen.
Das ist aber wahrscheinlich realistischer, als wenn wirklich alle draufgehen. Also wenn das irgendwie so eine knappe Sache ist. Und insbesondere Autoglas ist ja eigentlich auch eher verstärktes Glas.
Insbesondere geht es halt entweder komplett kaputt oder gar nicht bei sowas, würde ich annehmen.
Ja gut, also das dürfte ja bei den Effekts auch sein. Also wenn da irgendwelche Ladungen halt nicht gezündet haben, dann Ist mir aber tatsächlich auch jetzt beim Mehrfachschauen im Vorfeld nicht aufgefallen, dass nicht alle Gläser kaputt gegangen sind.
Sieht man auch nicht so gut unbedingt. Aber er hat gesagt, boah, sind nicht alle kaputt gegangen, das war voll doof.
Wenn ich genügend Druck erzeuge, dass die Scheiben da kaputt gehen, sollte das nicht auch Verletzungen bei den da stehenden Menschen verursachen?
Nicht unbedingt.
Ich glaube, Front- oder Heckscheibe ist nicht kaputt gegangen, falls du es nochmal sehen willst. Also falls du es das nächste Mal schaust.
Und Autoglas ist, wie gesagt, ja darauf ausgelegt, dass es dann komplett kaputt geht, damit du halt eben keine Schäden davon ziehst. Also würde ich davon ausgehen, dass das eher so der Schiene war, zumindest gedanklich.
Ist da nicht eine Folie drin, damit du keine
Genau, ist eine Folie drin. Und es ist es geht halt in so Bröckchen und nicht in Splittern.
Was nicht heißt, dass du nicht trotzdem Kratzer oder sowas davon trägst, wie ich schon gesehen habe.
Ja gut, es schneidet dir aber halt nicht die Halsschlagader auf, im Zweifelsfall.
Genau.
Ja, zum Glück.
Was ja Sinn und Zweck der Übung ist, alles in allem.
Also ist keine Option für Daniel, sagen wir es so.
Hilfe. Und dann am Anfang bei einer der nächsten Szenen, wenn man T-Rex so im Cockpit sitzen sieht und vorne spiegeln sich so die Wolken im Cockpitfenster. Das war einfach so eine Tonne, wo die Wolken drauf gemalt waren und die haben sie dann ganz schnell gedreht und die hat sich dann in der Cockpitscheibe gespiegelt.
Okay, das ist nicht schlecht.
Sehr, sehr klassischer Effekt.
Ja, da stehen sie voll drauf. Auch so neue Effekte oder neue Sachen mit alten Sachen zu mischen. Haben sie da auch, aber das ist bei der anderen Szene nicht ganz so gut gegangen. Aber dazu später dann mehr, wenn wir zu der Szene kommen. Ach ja, und dann sieht's ja so aus, als würde er so ein Looping machen. Aber da haben sie einfach dann die Kamera um 360 Grad gedreht, die auf so einem Kran montiert war. Und dann sieht man ihn ja fliegen und dann macht der Todesgleiter, macht X301 ja so ein Looping, den man auch sieht. Und da hat er gesagt, da war er inspiriert von dem Air Force Recruiting Video, was er gesehen hat.
Aha. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keines der Air Force Recruiting Videos gesehen, aber fairerweise, ich war auch kein Regisseur bei einer Air Force inspirierten Science-Fiction-Serie.
Ich habe die Air Force Recruiting Videos geguckt, in der ein Dr. Daniel Jackson explizit recruited für das Stargate-Programm. Die kenne ich, aber sonst keine. Beziehungsweise, es ist eigentlich kein Recruiting, das ist hier dieses Stargate-Programm 101 für die Neuankömmlinge.
Das ist in Atlantis oder so, gell?
Dings, Universe.
Ah, das ist bei Universe, sein, ja. Da werden sie halt gezeigt, aber nicht komplett, aber die wurden dann halt auch noch in länger veröffentlicht, ich glaube, auf DVDs und die findet man auch online. Mhm. Okay. Sehr witzig anzusehen, wie Daniel Jackson halt irgendwie da sich vor die Kamera setzt und dann halt den Neulingen erklärt, um was es hier halt gerade geht.
Apropos Neulingen erklären. Dinge und Sachen, über die ich mich gerne aufregen möchte. Ich fange damit an, es gibt ein bekanntes Trope, ich erspare euch den 10-minütigen TV-Tropes-Artikel, aber Science-Fiction-Writers have no sense of scale. Science-Fiction-Schreiber...
Darf ich hier vorher noch...
Ja, darfst du.
...reingrätschen, weil es gerade der Michael Kazett, der ja die Folge geschrieben hat, die hatten gesagt, der war der perfekte Mann, um diese Episode zu schreiben, mit seinem umfangreichen Science-Fiction-Hintergrund. Er hatte schon viele Kurzgeschichten und Romane in dem Genre geschrieben, sowie zahllose Sachartikel. Und seine Erfahrung im Bereich der harten Sci-Fi liefert er einen ersten Entwurf ab, der in Bezug auf die Authentizität der Umstände und der Terminologie in jedem von uns nur schwer zu übertreffen gewesen wäre. In den Monaten danach wurde No Joy on the Burn zu meinem Lieblingssatz. Wann immer ich von etwas enttäuscht war, sei es von unserer Szene im Drehbuch, einem Produktionsproblem oder seiner Essensbestellung. Das hat Melosi gesagt.
Okay.
So, und jetzt kannst du darüber herziehen, was er falsch gemacht hat.
Das kann ich, ich glaube noch nicht mal, dass er das falsch gemacht hat, weil es wäre alles relativ easy zu fixen gewesen, glaube ich. Aber da sind offensichtlich im Nachhinein ein paar Entscheidungen getroffen worden, die einfach alles irgendwie grandios kaputt machen. Das Hauptproblem. Major Davis sagt auf Nachfrage, nachdem die Triebwerke aus sind und nicht mehr hochgefahren werden können, ausdrücklich, Sie wären mit etwa 1 Million Meilen pro Stunde. Ich bleibe jetzt für den Rest dieses Monologs kurz mal bei SI-Einheiten, 1,6 Millionen Stundenkilometern. Und danach ist nur noch Gleiten angesagt, also keine großartigen Geschwindigkeitsänderungen mehr. Der Jupiter ist von der Erde im Idealfall, also wenn die Erde auf der gleichen Seite von der Sonne ist wie der Jupiter, was ungefähr einmal im Jahr passiert, 600 Millionen Kilometer entfernt. Wenn es schlecht läuft, 900 Millionen Kilometer. Nach Adam Riese wäre diese Strecke allein 400 Stunden, das sind also die 600 Millionen Kilometer, das wären über 2 Wochen. Das wird allein schon mal verdammt schlecht laufen für Jack und T-Ike, weil ich glaube nicht, dass sie für 2 Wochen Essen in diesem Mini-Cockpit drin haben.
Ich gehe davon aus, sie haben überhaupt gar kein Essen mit dabei.
Ja, sie sind ja irgendwie am Philosophieren über Verbrauch.
Das sollte ja auch nur ein kurzer Ausflug sein.
Ja, aber das ist das Militär. Also davon auszugehen, dass die nicht wenigstens Notvorräte da. Also T-Ike hat das Ding schon einmal um den Planeten geflogen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht wenigstens Notvorräte für, wir sind jetzt spontan irgendwo auf einer Insel in der Südsee abgestürzt und müssen jetzt warten, bis jemand kommt und uns abholen dabei haben, ist, also.
Als ob das bei einem Notfallflug von der Air Force passieren würde.
Niemals.
Als bei einem Prototypen, und es ist sehr offensichtlich ein Testprototyp, dazu kommen wir noch später, weil sonst machen einige andere Sachen absolut keinen Sinn.
Ich denke auch, Notrationen oder sowas werden sie schon irgendwo im Handschuhfach haben.
Dann fliegen sie raus in den Weltraum, wie gesagt, mit etwa 1,6 Millionen Stundenkilometern. Und bis das Stargate Center den Kontakt mit ihnen wiederherstellen kann, haben sie eine Verzögerung von drei Minuten im Funksignal, Einweg. So, das heißt, sie wären 3 Lichtminuten entfernt. Eine Lichtminute sind 18 Millionen Kilometer. Gehen wir mal davon aus, das wären 16, das lässt sich leichter rechnen. Das heißt, sie hätten allein 30 Stunden gebraucht. Sie wären schon einen Tag da oben unterwegs gewesen, bis das Militär ein funkendes Objekt mit einem bekannten, also man wusste ja, in welche Richtung die weggeflogen sind, im Weltraum zu finden. Das fände ich schon überraschend, wenn man dafür 30 Stunden braucht. Der Dialog im Cockpit impliziert auch eher 3 Stunden als 30, aber sagen wir, da sind wir wenigstens nur irgendwie so ein Faktor 10 daneben. Dann wechseln sie irgendwie 2 oder 3 Funksprüche hin und her mit irgendwie hin und zurück 6 Minuten Verzögerung, sagen wir mal 30 Minuten. Und dann hat das Stargate Center nur noch 30 Minuten Zeit, um eine Kurskorrektur für das Slingshot-Manöver am Jupiter zu berechnen. Den Jupiter kann man zu diesem Zeitpunkt übrigens schon schön groß aus dem Cockpitfenster raus sehen. Das heißt, nachdem wir jetzt irgendwie in 30 Stunden 10% der Strecke geschafft haben, haben wir danach in 30 Minuten die restlichen 90% der Strecke zum Jupiter geschafft. Nur um dann für, lass mich kurz überlegen, weitere 5 Stunden mit dem toll groß sichtbaren Jupiter aus dem Cockpit raus sichtbar da durch die Gegend zu gleiten. Also entweder verzerrt irgendwie dieser Todesgleiter Raum und Zeit, sodass er den Jupiter einfach hinter sich herschleift oder irgendwie. Ich meine, das Ganze wäre noch nicht mal so dramatisch, wenn man nicht im Dialog drauf bestanden hätte, an jede Nachricht irgendwie einen Timestamp dran zu hängen und dann genau zu sagen, übrigens, es ist jetzt 18 Uhr so und so viel und jetzt ist es 21 Uhr so und so viel. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr das einfach gelassen hättet, hätten wir so tun können, als hätte das Ganze nicht in 5 Stunden, sondern in 15 Minuten stattgefunden und das wäre alles nur halb so dramatisch. Aber nein. Davon abgesehen ist die Verzögerung, wie man dran erkennen kann, dass sie einen Funkspruch empfangen, den Carter um 16.18 Uhr abgesendet hat und der sagt, um 16.22 Uhr sollen sie die Raketen zünden. Sie empfangen den und sagen dann, oh, und das wäre ungefähr jetzt. Also haben sie 4 Lichtminuten Verzögerung. Wenn sie in der Nähe vom Jupiter sind, sollten sie ungefähr 40 haben. Also das passt vorne und hinten alles irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und es wäre sehr leicht zu korrigieren gewesen, wenn man nicht auf Teufel komm raus an ein paar Stellen hätte super spezifisch sein wollen mit den Zeiten und wie viel Lichtminuten Verzögerung und überhaupt, nur um dann, und ich nehme an, dass es an der Stelle irgendwie das Visual Effects Department war, die dann gesagt haben, hey, wir haben hier so einen coolen Hintergrund von Jupiter gebaut, den müssen wir dann auch mindestens 4-mal zeigen, weil sonst war das alles für den Arsch.
Dazu kann ich später noch was sagen.
Du kannst auch jetzt was dazu sagen. Für dieses Problem bin ich erstmal am Ende.
Die schönen Aufnahmen von Jupiter sind von einer der Sonden, die am Jupiter vorbeigeflogen sind. Also sind Originalaufnahmen.
Okay, das heißt, das ist tatsächlich einfach.
Ja.
Das ist beeindruckend.
Aber Moment, es gab, ich hab da einen ganzen Abschnitt drüber geschrieben.
Das ist voll gut, dann kann ich was trinken.
Gerne doch. Aber die hatten so eine Rückwand, um diese Sternenprojektion hinten darzustellen. Und der Todesgleiter vorne war auf so einer Drehbühne gestanden. Wie in so einem Asia-Restaurant, diese Teile in der Mitte, wo du dann das Essen so rumdrehen kannst. Und am Anfang sieht man das auch, weil du siehst, die Bühne wird dann ganz langsam gedreht und an der einen Stelle hakt es dann ein bisschen und dann springt der Hintergrund so. Ganz am Anfang, wenn man...
Okay, ja, ungünstig.
Wenn sie so ein Tier vorbei filmen. Aber irgendjemand hat darauf bestanden, dass die Jupiter-Aufnahme sehr, 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 sehr groß zu sehen sein soll.
Someone. Trademark.
Ja, someone ist, glaube ich, Peter. Was es dann sehr, 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 sehr pixelig gemacht hat. Und um dieses Problem dann zu lösen, haben sie versucht, es irgendwie noch ein bisschen technisch anzugleichen oder dann weißt du, wenn du auf irgendwas nicht fokussierst, dann ist es ja so verschwommen im Hintergrund. Damit haben sie es dann auch noch versucht, irgendwie zu retten. Aber es ist, glaube ich, nicht so ganz so gut gelungen, weil du kannst zum Teil auch das am Helm vom T-Rex sehen, wo die Aufnahme von dem Jupiter anfängt und wo der Helm, also, weißt du? Ja. Und ja, also Peter DeLuise und James Tischner sagen beide, ja, es war unsere Schuld, wir sind schuld. Der eine sagt, es war meine Schuld, der andere sagt, nein, es war meine Schuld. Und dann, ja, die teilen sich die Schuld für diese verkackte Szene.
Eine Sache, die ich gerne noch nachschieben möchte.
Die haben gesagt, die haben mit Rotoskopie versucht, das Bild dann hinzubekommen.
Ja, wo du einfach dann Frame für Frame durchgehst und irgendwie halt Sachen auf dein Bild aufzeichnest. Eine Sache, die ich noch nachschieben möchte, also ich glaube, ein Problem, was sich einfach ergibt, 1 Million Meilen pro Stunde klingt wie verdammt schnell, ist aber halt für den Weltraum immer noch erstaunlich langsam. Und man hätte das Problem erheblich weniger schlimm machen können, wenn man einfach mit 10 multipliziert hätte oder so, dann wird erheblich viel mehr davon zusammenpassen. Man würde nur 40 Stunden bis zum Jupiter brauchen, das ist entfernt im Rahmen des Möglichen. Und ein paar andere Geschichten. Aber tatsächlich das schnellste menschengemachte Objekt in der Geschichte der Menschheit bisher ist die, warte, ich habe es in den Notizen drin stehen, ist die Parker Space Probe gewesen. Die hat es tatsächlich nur auf etwas mehr als ein Drittel der hier angegebenen 1,6 Millionen Kilometer pro Stunde gebracht, mit 600.000 Kilometer pro Stunde. Zu dem Zeitpunkt, als sie dicht an der Oberfläche der Sonne vorbeigeflogen ist, und dafür hat es schon mehrere Schwerkraftassistenzmanöver gebraucht, mit dicht an der Venus vorbeifliegen etc. Und wie gesagt, da schaffen wir 600.000 Kilometer die Stunde relative Geschwindigkeit zur Sonne. Das heißt, das Schnellste, was wir als Menschen je geschafft haben, mal 3, und das macht dann hier so ein Raumschiff mal eben von jetzt auf gleich. Das ist schon krass.
Wobei das jetzt ja nicht völlig absurd ist. Ich meine, sie haben ja als Basis der X-301 haben sie ja den Todesgleiter. Ob die jetzt für solche Geschwindigkeiten gebaut sind, mal noch dahingestellt. Aber da haben sie natürlich fancy Sci-Fi-Antriebstechnik, die von Aliens gebaut wurde, inklusive Impuls, wie heißt das nochmal? Genau.
Trägheitsdämpfer.
Danke, Trägheitsdämpfer, nicht Impulsdämpfer. Was es halt überhaupt möglich macht, so Beschleunigungen durchzuführen, ohne dass da irgendwie die Passagiere zu Matsch werden und so weiter. Dass das um ein Vielfaches schneller ist als irgendwas, was wir in der Realität gebaut haben, und dass das quasi mehr oder weniger in der Heuzeit gebaut wird, mit der Erklärung, naja, eigentlich haben wir es gar nicht gebaut, sondern wir haben hier so ein Alien-Raumschiff umgebaut, finde ich okay. Das darf Sci-Fi nicht
so verstehst mich, du verstehst mich minimal falsch. Mir
ging es
darum, dass man 1 Million Meilen pro Stunde gesagt hat und nicht 10 Millionen Meilen.
Ja, klar.
Weil schon 1 Million so unplausibel groß klang, selbst für Menschen, die nichts damit zu tun haben, dass man gesagt hat, 10 Millionen wird einfach jeder sofort sagen, hey, ihr wollt doch hier Hard Science Fiction Show machen. Also wenn wir jetzt mit, dann könnten wir hier auch direkt auf ludicrous Speed gehen, um bei Space Force zu bleiben, ja. Und dementsprechend hat man sich wahrscheinlich einfach für die 1 Million als, das klingt irgendwie so semi-plausibel wie eine Geschwindigkeit, die vielleicht irgendwie mal irgendwann passieren könnte in Weltraumzusammenhängen, und hat sich halt keinen Kopf drum gemacht, dass das halt immer noch eigentlich viel zu wenig ist für das, was sie da darstellen.
Yes. Für diese falschen Angaben könnte vielleicht auch Brad Wright ein bisschen verantwortlich sein.
Das würde mich jetzt nicht überraschen.
Der hatte nämlich, obwohl der immer darauf besteht, dass sie bei so Science-Sachen so realistisch wie möglich sind. Aber egal, weil er hatte gemeint, dass er die Folge sehr genossen hat, so wie sie war. Und dass Michael Kesselt ihm seinen ersten Job bei Outer Limits verschafft hat. Also war es eine späte
Revanche? Revanche?
Ja, wahrscheinlich. Ich habe das hat das Ding wahrscheinlich falsch übersetzt. Ich habe es nicht mal nachgelesen. Und es war eine weitere Folge, die ich komplett umgeschrieben habe, weil der ursprüngliche Entwurf nur nicht produziert werden konnte. Aber das Ziel war es, unsere Version von Apollo 13. Was also, ich in dieser Episode wirklich liebe, abgesehen von den fantastischen visuellen Effekten, war Richard Dean Andersons Einbindung in die Rolle des Astronauten. Er hat die Rolle eines Piloten in einer gefährlichen Situation in einem Raumschiff sehr ernst genommen, und ich denke, er erweist sich als erwachsener Schauspieler. Hä? Na gut. Manchmal
übersetzt es merkwürdig. Übersetzung.
Ich guck's mir nicht nochmal an. Ja. Ich hab's mir also, aber nicht nochmal angeguckt.
Ja, tatsächlich, Richard Dean Anderson zeigt hier eine Seite von Jack, die wir so nicht gewohnt sind, und zeigt damit, dass er auch durchaus hier glaubwürdig einen Special Forces Kampfjet-Piloten spielen kann, der hier halt in der Krisensituation ist. Für mich war das sehr prägnant dargestellt an der Stelle, wo er hier sagt, hör mal, wir haben hier diese Raketen an Bord, und das ist bevor Carter ihm irgendwas dazu sagen kann, ja. Er stellt fest, wir haben hier diese Raketen an Bord, und funkt zurück an die Basis. Wir haben diese Raketen, können wir damit eventuell ein Kurskorrekturmanöver machen? Wenn ja, sagt uns bitte wann, wo, wie lange wir die zünden müssen und in welche Richtung und so weiter. Also er weiß sofort die relevanten Parameter, die er braucht, um hier ein Kurskorrekturmanöver zu machen, während sonst ist ja Jack immer derjenige, der dumm nachfragt, damit dem Publikum erklärt werden kann, was das Science bla bla das der Woche ist. Und hier ist es ganz klar so, hey, alles klar, wir brauchen diese und diese Parameter, sagt ihr uns bis dann und dann, und dann zünden wir das und machen das. Läuft. Und dann siehst du einfach so, ja, okay,
ja,
ausgebildeter Kampfpilot.
Was ja sehr.
Aber was ich mich frage, hätte das überhaupt funktioniert, wenn dieses Rückkehr-Einrichtung hat? Hätten die es überhaupt geschafft, das umzudrehen, oder wären die dann einfach nur noch mal im Kreis geflogen und trotzdem Richtung Apophis Heimatwelt?
Also, dieser Plan hat mehrere Probleme angefangen damit. Da machst du ein Slingshot-Manöver um den Jupiter und bist dann, keine Ahnung, schneller, langsamer.
Ja, mit zwei so mittigen Raketen ist es auch super unrealistisch.
Nö, wenn du dicht genug am Jupiter von vornherein vorbeigeflogen bist, brauchst du wirklich nur relativ wenig Schub, um die.
Es kann ja sein, dass sie quasi schon fast auf dem korrekten Kurs dafür sind und nur noch eine kleine Korrektur brauchen,
um das zu sagen, wenn du irgendwie sagst, du brauchst halt nur 1-2 Grad Kursabweichung, damit das halt von, wir werden leicht durch den Jupiter abgelenkt, zu, wir machen halt einen Halbkreis drumherum geht.
Was?
Und das geht tatsächlich erstaunlich schnell, wie jeder, der mal Kerbal Space Program oder so gespielt hat, der sagen kann.
Was Jack ja auch Tiak erklärt mit, es reicht ja ein kleiner Stups, woraufhin Tiak ja sagt, okay, diese spezifische Einheit ist
Maßeinheit,
mir nicht
bekannt. Ja. Also machbar wäre das, korrekte Parameter vorausgesetzt, durchaus gewesen. Auch hier, ich habe es in den Notizen drin stehen, wenn dir das auf halbem Weg zum Jupiter schon auffällt und du so oder so dicht am Jupiter vorbeifliegst, langen dir unter Umständen Bruchteile eines Grads an Kurskorrektur. Das wäre gar nicht so dramatisch gewesen. Das größere Problem ist, ich hätte mal gesagt, du kommst ungefähr mit derselben Geschwindigkeit dann wieder vom Jupiter zurück, mit der du hergekommen bist. Das heißt, du landest dann wieder irgendwo in der Nähe der Erde, aber halt mit 1 Million Meilen pro Stunde.
Aber du gewinnst
Zeit. Und wie sie dann bremsen wollen ohne Triebwerke, ist halt fragwürdig.
Ja, aber sie gewinnen Zeit innerhalb des Sonnensystems, das schon. Aber Stefanie hat halt einen guten Punkt. Wenn du so nah am Planet vorbeifliegst, dass deine Bewegung eventuell korrigiert wird von einem Gravitationsfeld, hat das Rückrufmodul das mit einkalkuliert und hat einen total komplexen Raumflug mit, ich gebe einmal Beschleunigung und dann gleite ich nur noch bis zur Heimatwelt, berücksichtigt? Oder müsste dieses Tool nicht eigentlich dann nochmal anspringen und sagen, oh, da hat uns so ein Kurs was gestört, wir korrigieren nochmal?
Da kommen wir jetzt zu marktwirtschaftsrelevanten IT-Fragen der Kategorie, wie werden eigentlich im Goa'uld-Reich Projekte dieser Art ausgeschrieben und kriegt da der Zuschlag derjenige, der das niedrigste Angebot macht? Weil wenn ja, kann ich dir als Mensch, der gelegentlich Software entwickelt hat, versichern, dass da drin steht, so, wenn hier unkontrolliertes Dings, dann gib diese Koordinaten ein, gib so und so, dann
mach
aus, Programm Ende, danke.
Das war die Anforderung aus dem Lastenheft, genau. Die wurde eins zu eins umgesetzt. Okay, da kannst du recht haben.
Nein, ich glaube, es kriegt vielleicht dann nicht derjenige, der am wenigsten verlangt, sondern derjenige, der das korrekt umsetzen kann, weil sonst tot.
Ja, aber auch dann ist die Frage, was ist denn korrekt umgesetzt?
Die kontrollieren das bestimmt.
Nee, glaube ich nicht. Testreihen machen die eher selten.
Also so auf einen Jaffa-Piloten mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht an.
Ich glaube, das ist der Punkt.
Sehr tiefen Status von Kellner. Tiefes Kellnerin versetzt.
Ich würde sogar sagen, Abhof ist es im
Zustand.
Zweifel. Scheißegal, ob der Scholl war, lebendig zurückkommt oder unterwegs irgendwo verglüht. Wenn der einfach dann im Weltall irgendwann erfriert, weil Energiereserven aufgebraucht sind oder so, ist ja okay. Der will ja nur nicht haben, dass die damit davonkommen. Wirklich zurück will er die ja auch nicht haben,
die Verräter. Wie haben die Teile eigentlich durch das Tor gebracht?
So ein Todesgleiter passt, wenn du ihn in 2 bis 3 Teile zerlegst.
Ja, aber das ist doch bestimmt schwer.
Das waren
natürlich.
Wie haben die durchs Tor gebracht? Das waren die Todesgleiter, die sie in der ersten Folge von Staffel 2 benutzt haben, um von Apophis angreifendem Mutterschiff zu entkommen und diese dann in der Erdumlaufbahn hatten und dann vom Shuttle eingefangen wurden. Die mussten nicht durchs Tor.
Ja, selbst wenn, wie gesagt, hinreichend zerlegen und mit passendem Gerät und Fahrwerk kriegst du auch schwere Dinge durchs Tor transportiert.
Beziehungsweise sie haben ihn ja wieder zusammengeklebt mit Airfo-Stickern.
In den Untertiteln steht ausdrücklich, wenn sie jetzt in der Mitte von Staffel 4, in den Untertiteln heißt das, zwei Gleiter, die SG-1 vor 2 Jahren erbeutet hat. Der gesprochene Text ist vor ein paar Jahren, aber im Untertitel heißt es vor 2 Jahren erbeutet hat. Das wäre also wirklich genau diese 2 Gleiter, die Anfang Staffel 2.
Ja, davon ausgesehen, dass wir diese Erbeutung mitbekommen haben, würde das eigentlich nur passen.
Ja. Apropos,
mit denen machen die Experimente.
Warte.
Basteln die nicht zusammen.
Bevor du jetzt weitergehst, gerade noch zum Thema hier Strecken und wie das zusammenpasst, würde ich gerade noch den Bogen schlagen zu Daniel fragt bei den Tolanern, ob sie nicht irgendwie helfen können.
Ja.
Und während die Tolaner offensichtlich technologisch, was Waffen angeht, was Waffendeaktivierungsgeräte angeht und was vieles andere angeht, den Goa'uld wirklich meilenweit voraus sind, sind sie bei Antriebstechnik eindeutig viel schlechter. Weil so ein Goa'uld-Mutterschiff schafft es aus allen möglichen Ecken unserer Galaxis innerhalb weniger Tage zur Erde. Und die Tolaner, wo auch immer sie gerade unterwegs sind, mit ihren Raumschiffen brauchen mindestens 1 Jahr. Also da scheinen die nicht so viel rein zu investieren. Oder sie sind wirklich irgendwie far out, so, keine Ahnung. Die brauchen 1 Jahr, weil die sind gerade in der Pegasus-Galaxie mit ihren Schiffen. Also, warum die Tolaner irgendwie mit allem anderen so viel fortschrittlicher sind als die Goa'uld, aber bei Antriebstechnik dann irgendwie offensichtlich nur Unterlicht können?
Die Menschen haben ja auch später
vielleicht einfach nicht denen ihre Art zu reisen, also haben die da keinen Fokus drauf gelegt.
Warum? Ja gut, ich sag mal, wenn du eigene Stargates bauen
ja keine
kannst,
Kolonien
hast du vielleicht
auf
nicht
anderen
die Notwendigkeit,
Planeten.
Ja.
Das kann natürlich sein, ja.
Ich meine, die bauen sich ihre eigenen Tore. Warum sollten die auf Schiffe zurückgreifen?
Eben.
Die wollen die Tore in sinnvoller Zeit vielleicht irgendwo hinbringen. Und nicht wie die Die bringen die Bauteile für
also,
ein Tor durch ein Tor.
Ich geb dir insofern
ja,
recht.
Ja, und dann treffen Menschen sich dort mit den Nox und die Nox fliegen die dann zu irgendeinem anderen Planeten und da setzen die dann aus. So läuft es.
So
genau
ist das. Das ist halt alles Teamwork.
Menschen haben ja innerhalb von wenigen Jahren nach dieser Szene hier Raumschiffe, mit denen sie innerhalb von Monaten, selbst ohne hier ZPM etc., in die Pegasus-Galaxie fliegen können.
6 Wochen, glaube ich.
Drei Wochen sogar.
Aber 6 Wochen
Roundtrip.
Ich glaube, 6 Wochen mit dem ZPM und irgendwie 2 Jahre oder so irgendwas ohne. Weil mehr Energie, bla bla, keine Ahnung.
Nein, die haben 3 Wochen, brauchen die mit den Schiffen.
Ja,
auch ohne ZPM.
Mit ZPM sind es 2 bis 3 Tage.
Ja.
Ah, okay. Ja, das macht die Sache nur umso schlimmer, weil warum brauchen genau. Solana innerhalb einer Galaxis dann in, also irgendwie
passt. Ja, aber das ist dann zu dem Zeitpunkt eh kein Problem von den Tolanern mehr.
Das ist richtig. Der andere Punkt ist auch der, auch da ist es wieder eine Frage von, warum hat es an der Stelle schreibtechnisch ein Jahr sein müssen? Das hätte es auch genauso gut getan, die wesentlich glaubwürdigere Zahl von, keine Ahnung, 10 Tagen oder so zu sagen, dann festzustellen so, ah, bis dahin sind die 2 verdurstet, dann ist auch Wurst.
Ja, das hätte also viel besser
gefasst. Das Jahr war einfach nur unnötig übertrieben irgendwie. Ja.
Super dramatisch.
Womit wir wieder bei Science-Fiction-Schreiber haben, keine Ahnung von Skalierungen sind. Und da in die gleiche Kerbe muss ich
aber auch. Aber das ist auch die einzige Folge, die er für diese Ding geschrieben hat. Vielleicht kannte er einfach die Größenverhältnisse von dem.
Ja, dann müssen wir wieder Brad Wright die Schuld geben, weil wenn er unnötige Konsistenzfehler reingeschrieben hat, dann würde man erwarten, dass er sie auch rausnehmen kann. Und wenn er das Universum nicht kennt, dann weiß ich jetzt auch nicht. Der nächste Punkt für mich, den ich nicht raffe: Es gibt einfach einen Go'uld-besetzten Planeten mit einem Mutterschiff drauf. Innerhalb von einer Tagesreise von der Erde. Und vorher hatten wir irgendwo Staffel 1 mäßig, ja, da haben die Schreiberlinge das noch alles noch nicht so im Kopf gehabt, etc., meinetwegen, das Szenario gehabt mit Apophis braucht mehrere Monate, um irgendwie mit einem Raumschiff wieder hier bis hierher zu kommen.
Apophis, du sagst es.
Ja, also das ist, ja, gut, das nachdem die Hattax, die sie dann später treffen, irgendwie Heru-Ur gehören und Heru-Ur einen wesentlichen Teil von Apophis Reich übernommen hat.
Die können hier aber auch nur so gerade auf der Durchreise gewesen sein.
Das und ist dann der andere
Punkt, wenn er für mich sagt, so, das ist ein echt böser, ein echt schlimmer Ort, um anzuhalten. Leben wir sowieso im Ghetto von der Galaxis? Weil das ist ja direkt vor unserer Haustür.
Das ist der andere Punkt.
Muss man, können wir uns jetzt nicht mehr raustrauen, ohne dass...
Wir machen uns echt Sorgen,
darum, wie gefährlich da draußen niedergestochen. Wir an so einem kleinen popligen Arm irgendwo ganz weit draußen, keiner interessiert sich dafür und jetzt erfahren wir wohnen hier direkt
in Go'uld-Town.
Ja.
Wir fliegen an dem Planeten los, der nur einen Tag entfernt ist. Wohlgemerkt, Carter sagt so, hey, an Go'uld besetzten Planeten in einer Tagesreise Entfernung mit Stargates gibt's quasi nur den.
Ja, wir kannten ihn sogar schon.
Ja, genau. Gleich. Und dann fliegt Jacob los, sie fliegen irgendwie mehrere Stunden mit überlasteten Triebwerken und Jacob sagt so, hey, das ist hier schlimmes Gebiet. Angesichts dem, was später passiert, die Implikation, das ist hier Go'uld-besetztes Gebiet mittendrin. Aber der Planet hinter uns ist irgendwie der einzige mit Stargate, der von Go'uld besetzt ist im näheren Umkreis, weil sonst hätte Carter Probleme gehabt. Und dann
vielleicht
sind
ist da
einfach
gerade so eine Hyperraum-Umgehungsstraße
Planet.
Von denen.
Planet.
Und, ja, und dann ist mitten im Weltraum, wo sonst offensichtlich nichts ist, einfach mal so random 2 Hattacks auf Unterlichtgeschwindigkeit. Wo man dann zufälligerweise gerade rausfällt, die damit dann übrigens gerade mal 12 Stunden von der Erde entfernt sind. Also ich weiß, wir haben jetzt mittlerweile Abkommen der geschützten Planeten mit den Asgard und so, aber da passen immer noch Dinge so.
Die schützen gar uns aber nicht, wenn wir uns zusammen. Weit rauswagen.
Nee, aber das ist relativiert in Stücke weit, dass wir irgendwie um uns rum jetzt umzingelt sind mit Planeten, auf denen die Go'uld sind und wir noch nicht überrannt wurden. Das ist dann dank der Asgards. Aber ja. Es könnten natürlich noch weitere Planeten dazwischen sein, zwischen dem uns bekannten Planeten und der Erde könnten natürlich diverseste Planeten sein, auf die Heru-Ur Stargates verbracht hat und die nicht in der Abydos-Kartusche damals drin waren.
Was es einfach pures, schieres Glück machen würde, dass Carter den einen Planeten, den sie kannte, genommen hat, um dahin zu gehen und dann war es tatsächlich der, auf dem Jacob war.
Ein Stück weit schon. Würde dann auch so ein bisschen kaputt, weil ich gehe mal davon aus, die Tok'ra wissen jetzt nicht gerade, was wir an Adressen kennen. Deswegen würde das dann halt auch den Spin nehmen, dass Anis offiziell uns nichts sagen kann, aber inoffiziell uns dann schon verraten hat, wo wir Hilfe bekommen. Wenn Anis davon ausgehen muss, da sind noch ein paar Planeten dazwischen.
Ja. Also meiner Meinung nach musst du einiges an Handwaving betreiben, insbesondere, wie gesagt, wenn es der einzige... Warum sind einfach random an einer Stelle, wo keine Planeten sind und es sonst keinen guten Grund gibt, einfach so hier mitten im tiefen Raum, abseits von allem, 2 Hattacks, herzlichen Glückwunsch.
Da könnte das irgendwo da könnte eine Mine sein, auf einem Asteroiden, Mond, whatever.
Eine Go'uld-Station, gab's ja
dann,
auch
schon. Dann, ja, aber auch dann, warum machst du, wenn da eine Mine ist, muss da ein Planet sein. Wenn da ein Planet ist, auf dem eine Aquadamine ist, warum haben sie nicht einfach irgendwann einen Kack-Stargate dahin geschleppt?
Da muss kein Planet sein.
Da muss ja kein Planet sein.
Ja, kann oder ein Asteroid sein. Gürtel oder sonst irgendwas.
Ja, kann ja irgendwas sein.
Ja, aber da
oder Planet, der nicht
mehr ist. Ist normalerweise zumindest ein Stern. Und den hat man in hier der Außenansicht von dem Ganzen auch gerade nicht gesehen.
Nee, gesehen hat man es nicht. Es sah wirklich aus wie mitten auf der Strecke gestoppt und an einer blöden Stelle angehalten.
Für die große Landstraße macht es durchaus Sinn, einen Stützpunkt in der Nähe der Erde zu haben, für den Fall, dass sie dann irgendwann mal sagen, scheiß auf die Asgard.
Ja, aber den hätten sie dann tatsächlich, da stimme ich Pascal zu, den hätten sie nicht irgendwo im Raum, sondern die Goa'uld tendieren sehr dazu, irgendwelche Planetenstützpunkte zu haben und nicht irgendwo im Raum mit ein paar Schiffen rumzuhängen. Was das kann ja dann nur ein Spionage-Außenposten sein oder so.
Was mich zu dem dümmsten Problem in dieser ganzen Folge bringt, die Goa'uld haben einen Stützpunkt mit einer Mine, wo Naquada abgebaut wird, was Jacob ja in die Luft sprengen will. Innerhalb von einer Tagesreise von der Erde. Mit einem Stargate drauf. Und keiner kommt auf die Idee, auch nur eine Wache in die Nähe von diesem Stargate zu stellen, weil nicht nur, dass Sam und Daniel einfach durch Stargate laufen können, so, hey, wir sind da und keinem fällt's auf. Nein, SG, ich will sagen 14, so, ja, schon SG 14 konnte unbemerkt auf den Planeten kommen und wieder abhauen. So, ja, das heißt, ihr habt hier eine Mine in Laufentfernung vom Stargate, und ihr habt keine Wache, die, also ich meine, so eine Stargate-Aktivierung ist ja alles, aber nicht unauffällig. Du brauchst ja nur eine Wache irgendwie in so einem Kilometer Entfernung dahin zu stellen und zu sagen, wenn der blaue Kreis leuchtet, sagst du Bescheid. Und dann stellst du fest, es sind Leute gekommen.
Also es ist und nicht der erste
Stargate Planet. Regelmäßig, also wenn das Stargate regelmäßig aktiviert wird, um Naquada hin oder wegzubringen, dann laufen regelmäßig Leute rum, dann fällt auch auf, dass SG-14 da spontan durchgekommen ist. Und sie sind nah genug an diesem Stargate dran, dass Jacob sagt so, hey, ich hatte dieses getarnte Schiff, um die Mine zu beobachten und hab gesehen, wie das Stargate aktiviert wurde. Und keiner von den Goa'uld kommt auf die Idee, da eine Wache hinzustellen.
Weißt du, vielleicht hatte dem sein Schiff so ein Stargate-Alert. Wenn Aktivierung, bitte Lämpchen an.
Ja.
Wo also, dass ich darauf hinweisen
möchte, das ist ein Goa'uld-Schiff. Wenn sein Schiff das hat, warum hat das verdammte Hatak, was auf dem Planeten steht, dieses Feature nicht?
Das wäre tatsächlich mein Fehler,
Punkt. Also,
dass da keine Wache steht, wäre nicht das erste Mal, dass wir auf einen Minenplaneten kommen, wo hauptsächlich Sklaven sind und 5 Jafar und keine Ahnung, aber, und das ist keine Wache. Genau, aber Sensorik bin ich bei dir. Also, ja.
Ganz einfach, wir sind durch Stargate gegangen. Jetzt greife ich irgendeinem Kommentar, das wir bestimmt sonst kriegen würden, vorweg. Der Plotholgenerator war wieder
natürlich
aktiv.
Und der hat in dieser Folge viel zu tun.
Ich bin dafür, wir führen einfach irgendwie so eine
Stealth-Aktivierung. Recycelt. Moment, ich hatte es hier irgendwo stehen.
Der Plothole-Generator?
Nein.
Der Shot von der Mine, meinst du?
Ja, das ist aus der Sarkophag. Moment, ich hab's hier irgendwo
richtig
stehen.
Ja, der Sarkophag ist richtig, ziemlich sicher.
Die haben es dann halt als Nachtaufnahme gestaltet und der Rest, wenn man
die Leute arbeiten
sieht. Kata und Daniel sieht, das ist am Set in einer Soundstage aufgenommen.
Ja.
Also aber ich habe sie irgendwo stehen, ich möchte es gerne abhaken.
Du darfst das gerne abhaken, ich reg mich in der Zwischenzeit zu Ende
wenn ich's
auf.
Wenn ich es finde, ich habe zu viele Notizen.
Nein, ich reg mich auf, nicht du, hast mich falsch verstanden. jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich versuche schon dabei, mich in Rage zu reden. Ja, also wie gesagt, das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, vielleicht sollten wir irgendwie so eine Stealth-Aktivierung vom Stargate einführen, wo du einfach so, ja, das Wurmloch geht auf der anderen Seite nicht auf, sondern es tauchen einfach nur so die Leute, die du durchgeschickt hast, mitten im Gate auf, ohne dass irgendwie ein Ereignishorizont zustande kommt, dann ist es wenigstens nicht ganz so auffällig oder so.
Geschickterweise haben wir aber auch kein Stargate gesehen.
Ach ja, hier.
Ja gut, aber es wurde ausdrücklich gesagt, so hey, wir verwenden das Gate, um dahin zu kommen, weil wir kein Raumschiff haben, sonst wären wir nicht in der Situation.
Aber vielleicht sind ja auch nicht nur die 2 da durchgegangen, sondern sie haben 3 weitere schwer bewaffnete SG-Teams mitgenommen und alle Wachen am Tor einfach instantan ausgeschaltet.
Genau.
Oder sie haben, keine Ahnung.
Deshalb auch die spezielle Aussage von schon SG-14 konnte unentdeckt auf den Planeten und wieder zurückkommen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass wir metzeln mehrere Jafar-Wachen nieder unter das Spektrum von unentdeckt fällt.
Oh, willst du sagen, ich habe Assassin's Creed immer falsch gespielt?
Ich glaube, ja.
Das ist auch das erste Mal, dass wir sehen, dass die Ringe aus dem Boden kommen und nicht von oben.
Was?
Nee, welche Ringe kommen
die Ringe von oben.
Im Schiff?
Im Schiff von Jacob kommen die Ringe aus dem Boden.
Ja, das ist das erste Mal, dass es vorkommt. Echt? Oh, ja. Okay.
Wenn sie Sam und Daniel
hat
und
Peter auf dem extra Planeten erwähnt in den Audiokommentaren.
Beim Planeten ist viel schlimmer. Da sind keine Ringe. Ihr gibt ja auch keinen Sinn.
Doch, die kommen aus dem getarnten Schiff. Achso, die werden unsichtbar, wenn sie vom getarnten Schiff kennen. Ja, okay.
Nein, das Schiff ist irgendwo im Orbit. Und man sieht nur einen hellen Lichtblitz.
Nein, das Schiff ist nicht im Orbit. Das Schiff ist ausdrücklich irgendwo knapp über der Oberfläche.
Ah, okay.
Aber getarnt, weil es nämlich heißt, Jacob hat das Stargate aktivierend gesehen, was von Orbit aus eher steht.
Aber wir sehen die Ringe nicht, oder?
Wir sehen, dass Ringe von oben auf die zwei runterkommen. Ja. Und sie dann
sehen das Licht von oben runterscheinen und sie
da muss ich das hier nochmal
eingringt.
Weil das war einer meiner Punkte.
Die Ringe kommen von oben runter, sammeln die ein und dann gehen die Ringe hoch.
Also weil im Prinzip derselbe
im Boden und dann verschwinden sie wieder im Boden.
Also ist im Prinzip derselbe Effekt wie später bei Jack und T'Ike im Weltraum. Dass die Ringe quasi aus dem Boden vom Teltak kommen und sie dann einsammeln.
Jupp. Ich dachte zuerst, sie haben vorher einen Tropfen Blut durch Stargate geschickt, aber dann wäre das Stargate ja kaputt.
So, nachdem ich jetzt nur noch 3 oder 4 weitere Punkte habe, überlasse ich mal Stefanis weiteren DIN A4 Seiten zwischendurch das Wort.
Ja, gerne. Ich hab noch ein bisschen was. Ich glaube, ich habe jetzt 1,5 abgehakt.
Das ist ja schon mal was.
Von 8 oder? Drei.
Okay, nein. 2,5.
Ich bedenke ihre Schriftgröße.
Klein. okay. Wo fange ich an? Von oben, ganz am Anfang. Dann kann ich es nacheinander abhaken. Es ist einfacher, als wenn ich springen würde. Das mit dem gefährlichen Teil der Milchstraße haben wir erwähnt. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum wir zwischenhalten mussten und da unbedingt jetzt Goa'uld-Raumschiffe sein mussten. Die Szene hätten sie sich auch sparen können. Die
sollte Drama erzeugen.
Ich kann mich nicht mehr ausdrücken. Sie trägt nichts zur Geschichte bei.
Nein.
Genau das ist, was ich sagen wollte. Danke. Ja. Okay. Und dann am Anfang von der Folge, wenn Daniel dann fragt, wenn T'Jak schon unterwegs ist in der X-301 und Daniel dann meint, ja, aber wo soll der denn hin? Und Jack meint, gutes Argument. Und das halt quasi der Ding der Folge ist, dass sie halt dann verschwinden, weil wo soll der hin? Zu Apophis Heimatplanet. Ja, es ist nicht so witzig, wenn man es erklärt. Aber ich fand die Szene sehr lustig. Ich habe gelacht. Das ist auch einfach dann mein Humor. Moment, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, direkt als mir der Gedanke gekommen ist.
Zweifel Erdbeeren.
Du willst sagen, dein Humor ist zu wesentlichen Teilen irgendwie demenzbasiert oder was?
Nein.
Ich habe schon vergessen, was vor 2 Minuten war. Deshalb ist das bestimmt lustig. War jetzt gemeint von mir, nachdem ich eben auch schon
während du kurz noch guckst, möchte ich gerade noch, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Am Schluss, wenn sie O'Neill und T'Jak aus dem Weltall pflücken, da geht tatsächlich die Klappe auf am Raumschiff und die Ringe kommen rausgeflogen. Als Jacob, Sam und Daniel aufsammelt, sagen die beiden nur, irgendwie, da ist was, dann kommt ein helles Licht und dann ist Cut und du siehst den Innenraum. Und daraus hatte ich geschlossen, irgendwie haben da die Ringe gefehlt, aber sie haben es auch nur vielleicht nur weggeschnitten. Also können ja Ringe rausgekommen sein, man hat es halt nicht mehr gesehen. Meine Frage wäre an der Stelle halt gewesen, funktioniert das auch ohne, dass Ringe da irgendwo herkommen, weil ich dachte, er wäre weiter weg, aber wenn er über ihn geschwebt hat, dann war das helle Licht einfach ein Indikator, da kommen jetzt Ringe, aber wir haben uns das Special Effects Budget vielleicht gespart und haben nur einen Scheinwerfer gebraucht.
Ich könnte verschwören, ich habe sie gesehen. Aber
jetzt kann es natürlich auch sein, dass es ein verschiedener Cut auf verschiedener Version oder so ist. Also auf der DVD-Version, die ich hier habe, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ist wirklich keine Ringe sichtbar. Vielleicht wurden die aber auch einfach nur für den Cut, für die Veröffentlichung weggeschnitten oder so. Und dadurch habe ich kurz gedacht, oh, das ist ja Asuka-Tech. Ah nein, oben sind Ringe dran.
Gut. Also, wir sehen irgendwann später auch mal, dass die Ringe wirklich da unten rauskommen, wo die dann auch irgendwie so einen Supersoldaten rausbeamen aus dem Frachtschiff und die dann wegfliegen, die Ringe, weil sie halt dann im leeren Weltraum rumhängen.
Stimmt, ja. Nee, aber auch hier sieht man nachher, wenn sie Tiak und O'Neill aufsammeln, sieht man ja auch, dass die Ringe außen rauskommen. Nur in der ersten Szene, wie gesagt, also in meiner Fassung hier hat man keine Ringe gesehen, das hat mich halt irritiert. Aber ja, wenn ihr sagt, er hat drüber geschwebt, das funktioniert ja. Aber guter Trick, also das ist die Frage natürlich, wenn es nur im Cut gefehlt hat, dann war es halt irgendwie wegen Cut. Wenn sie es wirklich gar nicht gehabt hätten an der Stelle, auch ein guter Trick, wie man sich Budget sparen kann. Wir kennen den Lichteffekt. Als nächstes sehen wir die Ringe im Raumschiff. Man könnte sich einmal die Animation im Außenbereich natürlich dann auch sparen.
Die Folge war auf andere Weise eh schon teuer genug.
Auf viele Weisen. Gut, jetzt lasse ich dich weiter referieren, Stefanie.
Okay. Gut, was habe ich als nächstes? Ah ja, der Running Gag-Spruch in der Folge. Immer wenn du so, das ist das, das hinter uns, ist es das, was ich denke, was es ist. Und so diese Sache, die kommt auch mehrmals in der Folge vor, fand ich auch immer sehr lustig. Wenn du denkst, das ist die Erde, dann ja. Und sie wird nicht kleiner, sie bleibt immer gleich groß.
Ich kann mein Haus sehen.
Nein, das kommt in der Folge nicht vor.
Nee, aber es ist ein Foreshadowing. Okay,
gut, dann habe ich das erwähnt, dann kann ich das abhaken. Ich hatte es mir nämlich aufgeschrieben, falls ich es wieder vergesse. was hatte ich mir als nächstes aufgeschrieben? Ach ja, gehe ich die Folge wieder von vorne nach hinten durch. Am Anfang werden wir dann wieder den Kontrollraum sehen im Stargate Center. Da wollten sie, dass es mehr nach Houston aussieht. Dann haben sie mehr Monitore angebracht und dann sieht man ja, wie die X301 auf so einem Monitor verfolgt wird. Das haben sie aus Point of View. Noch was, aber ich glaube nicht aus der Folge Point of View, sondern aus dem einen Film, ich weiß aber nicht mehr genau, wie der auf Deutsch heißt. Irgendwas mit Krieg. Egal. Das hatte ich schon gesagt mit der Plattform, wo die draufsteht, der Todeskleider, weil die X301, jedenfalls dieses Hauptteil, wo die drin saßen, das ist wirklich ein Modell, was sie gebaut hatten. Das existiert, da konnten die wirklich drin sitzen, das war komplett so. Was man aber, weil die es geschickt gedreht haben, nicht sieht, aber da könnt ihr in der einen Szene, wenn ihr die Folge mal wieder guckt, drauf achten. Wenn man den so von oben, von vorne sieht, das Modell hat keine Flügel. Und die fahren dann mit der Kamera so weg, aber das dreht sich dann so dass man bei dem einen Teil gar nicht weiter auf den Flügel filmt. Und die andere Seite, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Flügel sehen konnte, die liegt komplett im Dunkeln. So dass du dann quasi gar nicht auf die Idee kommst, dass dieses Modell nicht komplett wirklich so nachgebaut wurde, wie es dann zu sehen ist. Moment, das war irgendwo anders da. Das hatte ich. Ich habe jetzt nämlich vorgegriffen. Egal, ich hack das später ab. Das hatte ich auch gesagt. Oh, guck mal, ich bin mit meiner ersten DIN A4-Seite durch.
Die geneigten Zuhörenden können jetzt ausrechnen, wie viele DIN A4-Seiten man braucht für eine DIN A0-Seite. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte quasi jetzt nur so ein bisschen eine Überleitung machen zu deinem nächsten Punkt.
Isis ist nämlich gerade nicht da, deswegen kann ich sie mit der Katzenkamera nicht über den DIN A0-Zettel schicken, deswegen muss ich den in kleineren Zettel aufmachen.
Ah.
Die hat sich heute freigenommen, ja. Ich meine, sie muss nächste Woche, wenn wir über Osiris, ihren Bruder, sprechen.
Da muss sie fit sein, ja.
Ist eine sehr emotionale Folge für sie.
Oh ja.
Ich meine, Isis hat wirklich einen Bruder, also die Katze Isis hat wirklich einen Bruder, der heißt Osiris. Ich weiß nicht, was mit dem geworden ist. Der wurde von jemand anderem adoptiert.
Ja, wurde Systemlord oder zumindest ein kleiner Systemlord oder so.
Dann gab es natürlich eine Menge Probleme, als die mit der Kamera durch die Scheibe gefilmt haben, sowohl beim im Stargate Center als auch bei den X301 Aufnahmen. Und man hätte dann Crew, Kamera oder Beleuchtung gesehen in den Aufnahmen. Und das war definitiv nicht das, was sie wollten. Und deswegen haben sie dann die Scheiben entfernt, sowohl im Stargate Center als auch auf dem X-301. Und alles Spiegelungen, die man in der X-301 auf der linken Seite der Seite, die uns zugewandt ist, sieht, ist digital CGI nachanimiert. Kann man einigermaßen erkennen oder an der einen Stelle besser erkennen, in einer der ersten Szenen, die man sieht, wenn man die Spiegelung von TX sieht, die ist nicht ganz so gut geworden, aber ansonsten haben sie dafür einen relativ guten Job gemacht, finde ich. Auf jeden Fall hat der Peter DeLuis dann auch erzählt, dass eigentlich 35 bis 40 Aufnahmen budgetiert waren und für die Aufnahmen auch mit den Fenstern oder durch die Fenster, aber sie haben dann im Endeffekt 90 bis 100 gebraucht, bis alles saß. Von daher war die Folge in der Hinsicht doch schon doppelt so
wie wir es letzte Mal schon besprochen haben, Film ist teuer. Mhm. Offensichtlich.
Das hatte ich alles gesagt. Oh, und wenn die dann später alle am Konferenztisch sitzen, Carter und Daniel und Major Davis, dann sitzt hier neben Carter noch so ein asiatisch aussehender Mann. Der wurde da reingesetzt, damit es so schön symmetrisch aussieht, dass die gleiche Verteilung auf beiden Seiten vom Tisch.
Also irgendein Statist mal wird da irgendwie am Kragen geholt, gesagt, setz dich mal gerade dahin.
Oder der zu spät.
Es ist ein Asiate, weil die cleverer aussehen, weil die smarter aussehen. Smarter war die Wortwahl, die er genutzt hatte.
Aber Sam
und deswegen ist es. Ja. Und heißt ja nicht, dass du noch jemand cleveren an den Tisch setzen kannst. Und bei den, dadurch, dass sie diesen Rückwandmonitor verwendet haben für die Sternenprojektionen, kam die Beleuchtung auch meistens von der rechten Seite. Und irgendwann schalten sie ja dann die Energie, die Systeme aus, die unnötig Energie verbrauchen, um Saft zu sparen. Und dann meinen sie, ja, also, weil dann haben sie ja noch innen so ein bisschen Beleuchtung, haben sie gemeint, ja, also wo jetzt die Beleuchtung, keine Ahnung, vom Jupiter von hinten, aber eigentlich nein, keine Ahnung, da ist jetzt halt dann einfach Beleuchtung. Also meint, da können sie nicht plausibel von den Dingen, die während der Folge passieren, erklären, warum da jetzt noch Licht ist. Wissen sie selbst, aber sie können einfach das. Sie können es einfach das nicht
ist aber ja auch was,
nicht
was,
rechtfertigen.
Ja, also das stört ja üblicherweise Fernseh- und Filmzuschauer überhaupt nicht. Sonst würde man ja jedes Mal komplett rausgerissen werden, wenn man irgendeine nachts spielende Szene in einem Schlafzimmer in einem Film sieht oder so. Das ist auch immer absurd viel Licht. Das
wäre ja stockdunkel zum Teil.
Genau, also das sind wir ja gewohnt, dass Beleuchtung nicht immer da ist, wo man sie erwarten würde in Film und Fernsehen. Also ich glaube, das hat man uns schon erfolgreich über Jahrzehnte abtrainiert, dass einen das stört. Wenn es nicht zu sehr, dann, also sowas wie hier stört jetzt gar nicht. Klar, wenn du sagst, ist eine Nachtszene und irgendwie ist alles taghell, dann fällt es natürlich auf. Aber irgendwie, da muss noch irgendwo eine Beleuchtung sein, die aber da nicht sein kann. Ja, okay, scheiß drauf. Ne? Selbst wenn es dir auffällt. Also ganz ehrlich, wenn es dir dann mal auffällt, dann sagst du, ja gut, haben sie halt einen Scheinwerfer gehabt, war ja ein Set, ne? Und dann guckst du weiter, also ja.
Naja gut, aber das ist ja eher so indirekte Beleuchtung, die in dem Gleiter, oder sie sieht so aus, als wäre es noch in dem Gleiter drin. Das heißt, man könnte sagen, es ist vielleicht noch ein, zwei Lämpchen, die noch.
Man hat auch die ganze Zeit die Gesichter der beiden relativ gut erleuchtet, also ja, sie müssen halt schon sie müssen relativ frontal Jupiter vor sich gehabt haben, damit das irgendeinen Sinn ergibt, weil die Passivbeleuchtung, die irgendwie durch Controls da drin entsteht, ist jetzt nicht unbedingt dafür konzipiert, dass Gesichter gut erkennbar sind.
Was? Nicht?
Doch, vielleicht. Ja gut, heutzutage gut, vielleicht schon. In Zeiten von jeder von denen könnte ja ein Influencer sein, der da nur eine Kamera aufhängt, damit er livestreamen kann, was er da gerade tut, aber
Stell dir vor, Tiag kurz noch ein Selfie macht, so, bin jetzt gerade im Todesgleiter und dann auf
hey, Instagram Freunde. Postet.
Das ist ja aber ein Problem, was Science-Fiction allgemein hat, dass, ich sag mal, Raumanzüge jeglicher Fasson oder so irgendwas haben auch immer eine Beleuchtung im Helm, obwohl das einfach nur dazu führen würde, dass du aus dem Helm nicht rausgucken kannst, etc. Also das
Das ist kein Fehler. Das ist kein Fehler. Da habe ich tatsächlich mal einen Artikel drüber gelesen, wo das einer zerlegt hat und gesagt hat, das hatten tatsächlich auch zum Beispiel irgendwelche Astronauten, Kosmonauten, die auf der ISS sind, die haben durchaus Beleuchtung in den Helmen. Nicht unbedingt so, wie sie dargestellt wird in Sci-Fi, aber in Helmbeleuchtung ist gar nicht so unüblich, weil du ansonsten das Problem hättest, dass wenn die mal zu zweit einen Spaziergang machen würden, würden sie beim anderen halt auch nur ein schwarzes Loch sehen im Helm. Und dass solche Gesichtsbeleuchtung durchaus damit eingebaut wird, weil ansonsten ist das für den Begleiter, der mit rausgeht, unangenehm. Die ist natürlich nicht genauso, wie sie im Film dargestellt wird, aber ja, es gibt nicht keine Beleuchtung in den Helmen.
Dr. Who
okay, Bibliotheksfolge.
Bitte? Ja, gut, Dr. okay. Who Bibliotheksfolge. Ja. Da wird es dann irgendwann ganz dunkel in den Helmen. Das hat andere Gründe.
Ich musste nur so gerade sofort an sie denken.
An die Waschsteinerade. Ja. Immer dran denken, eure Schatten zu zählen. Gut. Ich gebe zurück
zur Stelle. Mit der Bibliothek? Viele?
Ja.
Ja, ich erinnere mich an die Folge.
Das war doch das erste Mal, wo wir Spoilers gehört haben. Zurück zu Stargate.
War das erste Mal, wo wir was?
Spoilers von River Song.
Mhm, ja. Das ist das erste Mal, wo sie vorkommt, oder?
Ja.
Ja.
Mhm. Anderes Universum, anderer Podcast.
Ja.
Zurück zum Thema. Ich hab noch ein paar Anmerkungen zur Rettungsszene am Schluss.
Gerne. Möchtest du...
Das kann ich gerne machen.
Meinen Redeblock unterbrechen?
Ja.
Dann kann ich nämlich was trinken.
Genau. Sie sprengen ja.
Hören Sie heute im Hydrierungspodcast, ja. Hydrationspodcast.
Ja, wir geben uns ja immer Mühe, möglichst viele Themen abzudecken.
Liebe Kinder da draußen, viel trinken ist gesund und wichtig. So.
Genau. Sie sprengen ja am Schluss das Cockpit ab, weil die Ringe offensichtlich nicht durch das Cockpit durchfahren können und du kannst hier nur Sachen, die in den Ringen sind, irgendwie teleportieren. Aber der Punkt an der Stelle ist ja, dass dieser Absprengvorgang von dem Cockpit ist ja eigentlich dafür da, dass du deinen Schleudersitz benutzen kannst. Das ist ja der Grund, warum da überhaupt irgendwie Explosivladungen dranhängen. Und wenn du dir mal anguckst, was so die notwendige Reaktionszeit von so einem Schleudersitz ist, dann hast du irgendwie Zehntelsekundenbruchteile, nachdem du an dem Hebel gezogen hast, bis du halt irgendwie 30 Meter weg sein musst vom Flugzeug, weil normalerweise ziehst du den, wenn du noch so eine halbe Sekunde hast, bevor das Flugzeug in die Luft fliegt. Dafür zünden sie diese Sprengsätze und dann treibt ganz gemütlich über mehrere Sekunden so dieses Cockpitdach ein bisschen vom Dings weg und wo ich dann gedacht habe, so, nein. Und noch viel spannender. Ja, sie sagen vorher, sie haben niedrigen Druck in der Kapsel, auch wenn ich nicht verstanden habe, warum. Wenn sie ein Leck hätten, hätten sie eigentlich schon viel länger ein Problem gehabt.
Aber sie haben doch Anweisungen gekriegt, das Ding zu manipulieren. Vielleicht haben die das so manipuliert, dass da erst das abgesprengt wird und dann es eine Weile dauert, bis dann der Sitz ausgelöst wird.
Die sind ja eigentlich generell da so langsam rausgeschwebt, oder? Wird da
ich wollte gerade sagen, Sitz das ist ausgelöst? Genau der Punkt, auf den ich raus wollte. Sie können den Sitz nicht ausgelöst haben, weil der wäre definitiv schneller gewesen. Und
ich hatte das aber auch so verstanden.
Selbst bei niedrigem Druck ist die Geschwindigkeit, mit der sie da langsam rausschweben, verdammt niedrig. Also,
ja, wo soll der Impuls rauskommen, um da rauszuschweben? Sie haben sich halt abgestoßen.
Die entweichende Atmosphäre nach oben?
Die über ihnen ist, nicht unter ihnen.
Um sie rum auch.
Also, ja, genau. Und woher soll ein Druck kommen, sie rauszudrücken, wenn unter ihnen keine Atmosphäre ist?
Wenn um sie rum die komplette Luft auf einmal nach oben weggeht, weil das die Richtung ist, die auf einmal frei geworden ist.
Ja.
Da werden sie aber rausgeblasen, nicht rausgesogen.
Du musst ja rausgeblasen werden. Es gibt ja keine Sogwirkung, wenn nichts nachkommt. Und
aber da ist genug. Normaldruck ist irgendwas wie 16 Pfund pro Quadrat, 16 Kilo pro Quadrat.
Ja, worauf ich hinaus will, du sitzt auf dem Sitz, um dich herum ist Luft. Die kann sich quasi explosionsartig nach draußen expandieren. Das wirkt aber nur wenig Kraft auf dich aus in dem Moment in Richtung raus. Weil dafür müsste Luft hinter dir sein, die expandiert, um dich hochzudrücken.
Genau, da ist ja nichts. Da ist ja gar nichts. Also ist ja kein Raumschiff dran. Das ist ja nur so ein bisschen Todesgleiter und das ist vielleicht zwei, drei Liter Luft.
Kam mir trotzdem alles in allem zu langsam vor.
Selbst wenn du in einem riesigen Raumschiff bist, wenn du ganz hinten an der Wand stehst und vor dir die Luft rausbläst, macht das mit dir halt gar nichts. Du musst im Luftstrom stehen dafür.
Mhm. Lassen wir die Luftdruckfrage gelten. Wenn ich gerade das
Ich glaube, die hat auch erwähnt, dass die es in Slow-Mo gefilmt haben. Aber das war, glaube ich, nur so eine Nebensatzerwähnung.
Das ist irgendwie nicht rübergekommen in meiner Wahrnehmung von dem Dings. Weil wenn ich gerade das Cockpit-Dach von meinem bis dahin gut funktionierenden, wenn auch nur noch schwebenden
Ich glaube, nur das Rausschleudern. Hätte,
würde ich mich zumindest definitiv recht kräftig mit den Füßen abstoßen, genau. Wenn es darum geht, mindestens 5 Meter von dem Ding wegzukommen. Und jetzt sagen
das
so,
hätte man erwartet.
Jetzt machen wir jetzt mal gemütlich langsam und lassen uns Zeit, weil, ja, fand ich
gut, aber Jack war ja schon nicht mehr ganz so klar im Kopf.
Doch, man hat aber das Gefühl, nachdem er nochmal so eine Dosis Sauerstoff genommen hat, ging es wieder, ne, mit aus der Maske.
Ja, sie sollte sich ja
vorher aber ob er dann die Verbindung macht, abstoßen.
Ja, könnte da drauf kommen. Wahrscheinlich waren die Instructions unclear. Carter hat nur gesagt, sprengt die Kuppel weg, wir beamen euch dann. Und beide haben gedacht, okay, wir machen halt keinen Extra-Step, den uns nicht Sam gesagt hat, weil die wird schon wissen, was sie da tut. Ja, also das würde ich halt auch sagen. Rausgeschossen wird, rausgeblasen werden, sehe ich nicht. Aber abstoßen hätte halt geholfen, um es ein bisschen zu beschleunigen. Mhm. Ich habe mich gefreut an der Stelle. Also ich bin kurz erschrocken, als Sam gesagt hat, und nimmt noch mal einen tiefen Atemzug. Die Lungen müssen gut gefüllt sein. Dachte ich, das geht nicht gut aus. Und dann kam aber zum Glück noch der zweite Satz. Und in dem Moment, wo er dann abspringt, schnell ausatmen. So, okay, damit kann ich leben.
Dann funktioniert das Ganze.
Ja, wir hatten, glaube ich, vorhin schon einmal gesagt, dass Brad Wright da irgendwie Flak dafür gefangen hat und dass es tatsächlich noch relativ plausibel ist, ähnlich wie beim Auftauchen.
Ja, finde ich tatsächlich.
Wenn du irgendwie 50, 60, 70 Meter tief getaucht bist, ja, du kriegst irgendwie die Dekompressionsverletzungen, aber solange du irgendwie 5 Sekunden da bist, hat sich nicht genug Zeit, Gasblasen in den Venen zu bilden oder so, als dass das nicht wieder weggehen würde, wenn du schnell wieder rekomprimierst. Das ist okay so.
Und da frieren können sie ja auch nicht, weil ist ja nichts da. Das ist ja im Weltall immer so der Gag.
Ja, es gibt nur radiative Kühlung, keine konvektive Kühlung.
Genau.
Um das nochmal ein bisschen so zu erklären, dass es auch jeder weiß, worauf wir hier gerade reden. Es ist ein Sci-Fi-Trope, dass du im Weltall instantan erfrierst. In Wirklichkeit verlierst du, wenn du irgendwie bei kaltem Wetter rausgehst, viel schneller Körperwärme als im Weltall. Weil um dich herum ist es technically sehr kalt. Aber Wärme musst du abgeben. Und wenn halt kaum Atome und Moleküle um dich herum sind, an die du Wärmeenergie abgeben kannst, bleibst du sehr lange recht warm. Genau, das, was Pascal gesagt hat hier, es bilden sich Gasbläschen in deinen Venen und du hast Druck in deinem Körper, der nach draußen will, deswegen quillst du auf. Das ist alles nicht angenehm und du stirbst dann trotzdem relativ flott, aber nicht an Erfrierung. So, den Bildungsteil haben wir dann heute auch gerade mal. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal bei so einer ähnlichen Stelle, aber macht ja nichts.
SpaceX hatte, glaube ich, als Raumanzug-Konzept ein System entwickelt, wo sie im Prinzip mit relativ starken Gummibändern im Anzug gearbeitet haben und dann war der Raumanzug halt nur irgendwie so, keine Ahnung, einen halben Zentimeter dick oder so und das auch hauptsächlich deshalb, weil du halt, um eben dieses Problem zu beseitigen, Kühl- bzw. Heizmittel durch das Gewebe pumpen musst, damit, wenn du in der Sonne bist, du nicht brutal überhitzt. Da ist es dann nämlich sehr schnell sehr warm. Und der eigentliche, ja, ich sag mal, moderne Raumanzüge sehen ja ansonsten eher aus wie so eine Strichmännchenpuppe, eine aufgeblasene. Aber es gibt keinen notwendigen Grund, dass du komplett Atmosphäre um deinen Körper rum haben müsstest. Du könntest doch einfach einen dichten Anzug mit Kühlfunktion und halt starkem Zug, um dieses Druckverhältnis zu simulieren, benutzen. Damit komme ich aber auch langsam, aber sicher ans Ende meiner Anmerkungen. Insofern darf Stefanie an dieser Stelle nochmal.
Danke, ich greife dann das mit der Kleidung auf. Weil Peter DeLuise war wieder sehr froh, dass er Carmen Agenciano arbeiten durfte, der uns ja in der Folge wieder auch als Jacob Carter beehrt und der hatte dann an der einen Stelle eine Frage und so, wie soll ich denn die Szene jetzt so darstellen? Und ein Teil von dem Tok'ra-Kostüm, dieses mit der sehr strukturierte Material ist Kuhmagen. Und die Antwort auf, wie soll ich denn die Szene darstellen, wurde dann beantwortet, darauf kommt es doch gar nicht an, du trägst eh Kutteln.
Auch schön. Kannst machen, was du willst, ernsthafter wird es dann
und
nicht
mehr. Das, ja, ja, und dann ist er direkt so mürrisch und das ist genau das, was sie wollen. Dann hält er den ja einen Vortrag wegen dem, ihr könnt nicht einfach erwarten, dass wenn ihr dann Air Force Sticker drauf klebt, dass es dann euch gehört und dass ihr da das ist ja dann auch wieder so eine Vater-Tochter-Diskussion. Stell dir vor, die musste sowas früher häufiger über sich ergehen lassen. Stell dich, dass er da so umgeschimpft hat und kleine Sam stand dann da. Und wie der Daniel dann sagt, ach ja, aber als ob die Gua'uld und die Tok'ra das nicht gemacht haben. Und wie sie dann direkt auf sein Argument draufbringt. Ja, genau, was er gesagt hat.
Wobei er da ja, also natürlich hat er da einen Punkt. Ihr nehmt da irgendwelche Alien-Tech und bastelt da dran rum und denkt, ihr beherrscht das. Ja, das ist so mehr oder weniger der Grundplot dieser Serie. Also wir suchen nach Alien-Tech, die wir irgendwie verwenden können. Natürlich ist das leichtsinnig, mutig und es geht auch oft genug schief. Aber andererseits, die freundlichen Aliens, die wir da draußen finden, wollen uns ja nicht dabei helfen und wollen uns ja auch keine Hinweise geben oder gar Technologie überlassen. Also nehmen wir, was wir kriegen können. Ne?
Er hat aber schon so ein bisschen den Tolana-Move gemacht dann in der vorherigen Folge. So, ihr seid ja noch jung.
Ja, natürlich.
Das ist der Nox-Move.
Gut, die Tolaner haben gesagt, wir sind dumm, aber ja.
Nein, aber ich kann mir genau so ein Streitgespräch vorstellen, als Sam noch jünger war.
Ja, ich sag mal, da konnte er schon sagen, du bist halt noch jung, aber die Abstände waren halt nicht so drastisch, wie das, wie alt er sich jetzt halt inzwischen fühlt mit Selmak.
Nein, so meinte ich das auch gar nicht, aber so von dem, wie er so und dann klein Sam steht dann da. So meinte ich das. Wie auch immer. Die Szenen, wenn das Frachtschiff durch die Gegend fliegt, die wurden recycelt aus Jolinas Erinnerungen und selbst da waren sie schon recycelt aus einer anderen Folge. Moment. Bin bei meinem letzten.
Das letzte A4-Blatt.
Ja, und ich habe noch nicht so viel zu meinen digitalen Notizen gesagt. Gibt's ja auch noch. Aber ich werde mich kurz fassen. Und dann haben wir ja die Szene. Dann haben wir ja noch die Szene, wo wir die X-301 sehen, wie sie so an der Sonne vorbeifliegt. So hinten ja. Ganz klein. Mhm. Das war wohl auch Anlehnung an Apollo 13. Und immer wenn es in der Folge irgendwas Dramatisches ist oder was Dramatisches mitgeteilt werden muss, dann gibt es Close-Up-Shots von den Darstellern. Und Peter DeLuise hat auch erst am Anfang nicht gedacht, dass es vielleicht so funktioniert mit zwei Leute sind so im Weltall gestrandet, weil sie können ja nicht mal, sie sitzen hintereinander, sie können sich nicht ansehen. Aber es
ist schwierig, dann auch die Interaktion zu zeigen.
Ja.
Dafür haben sie das verdammt gut gemacht.
Gut hingekriegt, ja. Da war am Anfang nicht ganz so überzeugt, aber man hat ihn dann dazu gekriegt, dass er dann doch noch gesehen hat, dass es so funktioniert. Gut, und dann zum Schluss, wenn man die X-301 sieht und das Frachtschiff von Jacob, das sind echte Modelle, das waren keine computeranimierten Darstellungen, weil wir hatten ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das X-301-Modell gab es, aber ohne die Flügel. Und das Frachtschiff gab es auch als Modell, wo sie dann drin sitzen. Das heißt, diese Szene ist dann komplett auch so gedreht worden und die Fenster waren halt wieder CGI. Aber das war das einzigste CGI in der Einstellung. Wenn man so durch die X-301 die Aufnahme sieht, in das Frachtschiff rein. Ja.
Auch sehr schöner Moment hier. Die sind nicht bei Bewusstsein. Ja, ich stupse sie mal. Ne? Und Jacob ja. fliegt mit dem
Und selbst dann wird ja Tiag nicht wach.
Ja, nee, er ist im sehr tiefen Kerurin, ne?
Sehr tiefen, ja. Und ja, das die Idee kam von Peter DeLuise, weil er es einfach lustig fand. Und ja. dann haben sie gesagt, die sofort. Werfen Stift. Ja. Also haben die ja auch schwere Schwerkraft in dem X-301. Weil sonst wäre der Stift nicht so. Dong. Den finden die nie wieder. Ob der auch ins Weltall geflogen ist, haben Vermutlich. Wir gar nicht gesehen. Ah, und jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben. Die haben nicht wirklich einen Helm gefunden, der groß genug war, damit Christopher Judge ihn tragen konnte. Der Helm war ihm etwas zu klein. Der Kopf war einfach zu groß. Die hat dann gemeint, vielleicht es gab in der gesamten Air Force es gibt wohl keine Leute, die so große Köpfe haben, weil sie haben keinen Helm gefunden für ihn. Also
beim Recruiting fliegst du offensichtlich bei einer gewissen Kopfgröße einfach raus. Sind leider nicht geeignet dafür. Ansonsten passt physisch alles, psychisch alles, aber wir haben keine Helme, die auf diesen Schädel passen.
Du darfst halt nur geistig mit dem Kopf durch die Wand.
Und für die Einstellung dann, wenn sie sich rausgeschossen waren und die Ringe runterkommen, an dieser Szene haben 2 Wochen lang Leute gearbeitet, um die digital so gut dann hin, also um die hinzukriegen. Also am Computer von morgens bis abends, um die Animation hinzukriegen. 2 Wochen, haben sie gesagt.
Ja, das ist heute noch viel Arbeit. Heute gibt es aber viel bessere Tools, um dich da zu unterstützen. Das war damals halt noch sehr viele mühselige Kleinstarbeit von Hand. Aber sehr schön hier auch noch, jetzt warst du natürlich schon bei, wenn sie draußen sind, als sie noch im Raumschiff sitzen und Jacob sie dann anstupst und Jack wird wach, ist er ja benommen, also er wirkt fast wie besoffen. Und dann denkt man kurz, okay, er ist jetzt da und dann guckt er nochmal so, Jacob, Sam, seid ihr das? Und Jack ist offensichtlich nicht richtig bei Sinnen und der Dialog endet dann mehr oder weniger mit, Jacob, sind sie das? Wussten sie, dass ihr Schiff hübscher ist als unseres? Sehr schön. Er guckt da raus aus diesem Fenster, sieht halt diesen. Ist ja ein Anblick, den sie auch nicht alle Tage haben, ne? Also aus der Nähe im Weltall das freischwebende Transportschiff. Hat ihm wohl gefallen.
Ich verstehe auch nicht so genau, warum die explizit Zulu-Zeit erwähnen, weil das ist ja normalerweise eh die Militärzeit, die sie verwenden.
Ist das ein.
Oder die sie verwenden sollten.
Ist das ein Film- und TV-Trope, dass das immer gesagt wird? Also. Mich hat das jetzt nicht gewundert, weil das hörst du immer in allen möglichen Filmen und Serien, wenn Militärs einen Zeitvergleich machen.
Ist ja aber denen ihre Standardzeit. Von daher
den der Amis.
Für was?
Die Amis Standardzeit ist das, aber nicht unbedingt weltweit auf dem Planeten, oder?
Ja, ist ja egal, das sind ja jetzt nur.
Für Militär ist Zulu die Standardzeit, damit überall auf der Welt die zur gleichen Zeit die Dinge tun können. Das ist die Greenwich Mean Time.
Halten sich die Russen da dran?
Das ist den Russen ihr Problem.
Auch wieder wahr.
Ja, wie gesagt, kann ja sein, dass das so ein TV-Trope ist, aber das hört man andauernd bei solchen Dingen, wenn irgendwo Militär in Film und Fernsehen dabei ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich nur, um es militärischer zu klingen zu lassen, gemacht wird und in der Realität würden sie es halt natürlich nicht immer erwähnen. Ich meine, wenn ich dir sage, wir treffen uns morgen um 5, sage ich auch nicht immer dazu, welche Zeitzone.
Also davon ja, ausgehend, dass wir ja normalerweise in der Zeitzone mit dem du dich triffst. Aber das ist ja bei größeren Operationen wie bei der NATO oder in der Luftfahrt auch zum Teil bei zivilen Piloten ist es ja nicht unbedingt der Fall.
Nee, aber wenn du sagst, du hast ja gerade gesagt, die haben sich ja auf eine Standardzeit geeinigt, da muss ich nicht immer wieder erwähnen, dass ich die Standardzeit meine, außer es ist eine Situation, wo es uneindeutig ist, ob vielleicht Local Time gemeint sein könnte. Und in dem Fall, bei jeder Funkdurchsage es nochmal zu wiederholen, ist tatsächlich überflüssig. Wie gesagt, falls jemand von den Zuhörenden hier da keine Ahnung, vielleicht hört es ja ein US-Militär zu. Macht ihr das immer bei Funksprüchen? Ist das normal oder ist das was halt einfach, um es fancy klingen zu lassen, halt in so einer Geschichte vorkommt? Würde mich mal interessieren. Vielleicht ist es aber halt auch einfach so Standard-Funkprotokoll. Man sagt das immer dazu. dann hält man sich dann halt auch dran. Könnte ich mir auch vorstellen.
Meinst du in dem Sinne over am Ende von jedem Schwungspruch?
Ja, es gibt ja einfach, also Funksprache ist ja nicht das gleiche wie normale Alltagssprache. Es wird viel kodiert und viel kodiert kommuniziert. Und ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass es da auch einfach einen einheitlichen Standard gibt für. Und wenn du eine Uhrzeit durchgibst per Funk, dann sagst du immer dazu, welche Zeitreferenz du meinst. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Andersrum hatte ich es gedacht, aber ich bin natürlich auch nur Laie. Das Anfang und Ende von so einem Funkspruch reißt ja meistens gerne mal ein bisschen ab. Und dann sagst du da lieber irgendwas Unwichtiges, was gerne mitkommen kann und eine Zusatzinfo ist, aber nicht unbedingt relevant sein muss. Daher kommt, glaube ich, auch das Over. Oder dass du halt deinen Namen zuerst nennst und dann erst nennst, wen du erreichen möchtest über Funk. Damit du halt nicht was abschneidest, was relevant ist für den Empfangenden. Also relevanter ist.
Könnte natürlich so auch sein. Du sagst immer Solo hinten dran, einfach nur, damit klar ist, du hast nicht nur irgendwie eine Ziffer vergessen bei der Zeit.
Mhm. Ja. Oder die Zeit kommt auf jeden Fall an. Ja. Der Rest, jo, halt vielleicht auch nicht.
Ja, wie gesagt, wenn da jemand mehr weiß, gerne mal in die Kommentare hauen.
Würde mich auch auf jeden Fall interessieren, ja. Einfach weil ich mich ja vorhin gerade über die Zeitangaben auch ein bisschen mokiert habe.
Hast du noch was, Stefanie?
Ja, ja. Ich habe mir jetzt dieses Video nicht angeguckt, es geht eine Stunde 39, aber es gibt, ich spreche auch kein Schwedisch, von daher, es gab auch keine Untertitel, aber es gibt ein schwedisches Video von so zwei Typen, ich weiß wohl, es steht auf IMDb drauf, dass die deutsche Übersetzung ist, warum können wir uns nicht an diesen Film erinnern? Und da wird die Folge wohl auch erwähnt, aber wie gesagt, bei einer Stunde 39, ich habe das nicht gefunden.
Um was geht's in diesem Videofilm?
Ich habe keine Ahnung, die reden über zwei Filme und ich spreche kein Schwedisch. Das kann ich nicht genau sagen. Der Titel von dieser Folge ist, warum können wir uns nicht an diesen Film erinnern?
Okay.
Moment, ich hatte noch irgendwas, habe ich jetzt weggeklickt? Ach ja, wir sehen in der Folge niemanden durchs Tor gehen. Wir sehen das Tor mal kurz im Hintergrund, aber niemand benutzt es. Also da, es wird benutzt von Sam und Daniel.
Wir sehen nicht,
Daniel, wie es benutzt wird, ja. Aber wir sehen nicht, wie sie durchgehen.
Da merkt man halt auch, dass wir jetzt inzwischen in Staffel 4 sind. Wenn du einen Cut machst zu, wir sind jetzt auf dem fremden Planeten, ist dem Zuschauer klar, wie die da hingekommen sind. Man muss es nicht zeigen, man macht es zwischendurch noch, weil das halt das Hauptmotiv der Serie ist. Aber für Storytelling ist es halt effektiv nicht mehr relevant, außer die direkte Reise durchs Tor ist storytechnisch relevant, wie wenn wir irgendwelche Dinge in Sonnen verlieren oder so. Aber für das hier, klar, die sind halt dorthin, ist ja völlig egal wie. Können auch gelaufen sein, durchs Weltall geschwommen, spielt ja keine Rolle. Außer vielleicht für das Zeitthema nochmal.
dann den Drehort von dem Flugfeld, auf dem die sind. Das war die Pitt Meadows Regional Airport. Der ist 45 Kilometer östlich von Downtown Vancouver. Das konnten wir noch sagen. Und dann habe ich mich gefragt, warum, wenn T-Rex schon eine Runde um die Erde gedreht hat, warum ist dieses Rückkehrgerät nicht direkt angesprungen, sondern erst nach...
Vielleicht brauchst du eine gewisse immer, Höhe.
Fünf Stunden...
Also vielleicht brauchst du eine gewisse Höhe irgendwie außerhalb vom Orbit, bis das Ding anspringt. So reine In-Atmosphärenflüge registriert es nicht oder so.
Aber die sind doch nur in der Atmosphäre geflogen. Das hat die ja dann rauskatapultiert. Aber eigentlich waren...
Jetzt sagst du bestimmt wieder Plothole-Generator, Christian.
Nein. Zwei Sitzer. Die Sitzsensoren waren aktiv und er hat geguckt, wann sind zwei Leute drin, damit Tirk auch bitte einen umbringt, den er mag. Vorher
War die Idee nicht, also er hat erst nur einen Testflug gemacht und der General hat dann halt auch gesagt, oh, tolles Flugzeug, es fiel mir jetzt nur ein Flugzeug. Und bei der Gefechtsübung wollten sie explizit aus dem Orbit rausfliegen.
Sie wollten
sie wollten aus der Atmosphäre raus für diese Übung und wären dann vielleicht einfach.
Aber auf sie die sind Höhe doch einfach gekommen. Nur geradeaus geflogen, irgendwo in den Wolken und dann hat sie gesagt, ich kann es nicht mehr bedienen, weil sie dann direkt schon hochkatapultiert wurden. Ja. Aber es erklärt nicht, warum es jetzt plötzlich zu dem Zeitpunkt angesprungen ist.
Gut. Dann geht die Frage nochmal raus an die Zuhörenden. Also falls von euch irgendeiner aus dem Software-Department der Jafar-Rebellion ist, vielleicht war da jemand beteiligt von euch, hat den Code mal auf Jaffa GitLab gesehen und kann uns darüber mehr erzählen.
Jafflab, bitte.
Jafflab. Hello, IT. Jaffab. Have you tried turning your staff weapon off and on again?
Hey, es gibt so viele schlechte Remakes von IT-Crowd, da fehlt eigentlich jetzt noch eine mit dem Motto. Ja, ist halt schwierig zu sagen. Vielleicht gab es dann irgendwelche Umstände, die das getriggert haben, die vorher nicht getriggert haben. Vielleicht hat er eine höhere Geschwindigkeit geflogen. Pff, ja, man weiß es natürlich nicht. Ist halt reine Spekulation. Aber es hat uns wieder gezeigt, die Goa'uld haben ihre eigene Sprache und Kultur, bliblablub, aber wenn Apophis zu sein Jaffa spricht, dann immer Englisch.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Warum sollte er die Muttersprache aller Beteiligten verwenden, wenn er auch einfach amerikanisch Englisch verwenden kann?
Für ja, und dann hätte Jack gesagt, hä, was will der? Schön, wie sie auch in seiner, als er vorher ihn noch beleidigt hat, bei der Funknachricht, die dann auf der Erde angekommen ist, das dann rausgeschnitten war durch so dieses Rauschen.
Ja.
Ausgeblendet war, wie er geschimpft.
Vielleicht
dann hätte er einfach gesagt, hä, was will der? Und dann hätte
er halt übersetzt, ja, wir aber sind auch im Arsch. Vielleicht hat Apophis aber auch diese Botschaft einbauen lassen in alle Todesgleiter, explizit nur um Tiak zu ärgern. Und er dachte sich, wenn Tiak so ein Ding jetzt nochmal stiehlt, dann ist auf jeden Fall einer seiner Menschenfreunde mit dabei. Also spreche ich die Bande und sage jetzt so auf, dass die das auch verstehen. Ja, viel mehr Verräter gibt es ja noch nicht. Das kommt ja erst noch.
Ja. Und geht Jacob zu dem Minenplaneten zurück und sprengt die dann später in die Luft?
Dürfte schwierig sein, nachdem sie ja jetzt wissen, dass er dort war.
Ja, aber die haben auch keine Wachen ans Gate abgestellt.
Heißt ja nicht,
keine Ahnung,
vielleicht
sind sie dumm. Vielleicht hat er im Wegflug aber noch den Auslöser gedrückt.
Ich kann ja nur danach, als konnte er es noch nicht machen.
Ja, er hat ja gesagt, ich wollte hier gerade sprengen, da habe ich euch zum
Minuten.
Glück gesehen.
In 20 Minuten wollte er.
Genau, vielleicht ist es aber auch.
Warum in 20 Minuten? Weil da vielleicht eine Übergabe stattgefunden hat. Jetzt ist er wieder 3 Wochen verdeckt auf dem Planeten rumhängen.
Oder er hat irgendwo Sprengladungen verteilt und die hatten einen Zeitzünder und er dachte, wir können jetzt auch wegfliegen, die gehen jetzt ja eh hoch.
Aber es waren nicht 38 Minuten, von daher.
Es ist ein neues Zeitfenster, das kritisch ist in dieser Welt. Hm.
Ich bin durch für heute.
Fix und fertig und durch sind wir alle.
Jawohl.
Dann kommen wir mal zum Ende. Ich bin jetzt sehr überrascht. Wir haben jetzt über eine anderthalbe Stunde. Gut, wenn man die 30 Minuten abzieht, wo Pascal einfach nur über astronomische Einheiten gerantet hat.
Ja, aber mit was? Mit Recht.
Genau, ja. Es sollte keine Kritik sein. Haben wir doch relativ lang über die Folge gesprochen und das, obwohl ja hier, also es passiert ja überraschend wenig an ne, so, ja, die verschwinden, dann versuchen wir sie wieder zurückzuretten. Ist jetzt nicht so, als würde da super viel Plot passieren in der Folge, aber im Detail war dann doch einiges drin. Ich freue mich über die Folge allein schon, weil Jacob vorkommt. Das ist nicht ganz so toll, wie wenn Bratak vorkommt, aber ich mag auch Jacob hinreichend besonders gerne, dass wenn er in der Folge vorkommt, dann ist sie schon deutlich weiter auf meiner Rangliste nach oben gewandert, die Rangliste meiner Lieblingsfolgen, als wenn kein Jacob dabei ist.
Major Davis ist auch gut.
Major Davis ist natürlich sowieso immer gut, klar.
Der nie befördert wird.
Der ist auf unserer Seite.
Das ist der ewige Major.
Der ewige Major, ja.
Der kann ja mit Harry Kim eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Gut, dann, wenn ihr sonst nichts mehr zu sagen habt, in 14 Tagen hören wir sehen uns und alle anderen hören uns. Dann, wenn wir nochmal über Stargate reden, nämlich dann über, wie du es eben schon angeteased hast, die Rückkehr des Osiris. Im Englischen The Curse. Reden wir dann drüber. Ja gut, dann haben wir es für heute. Bis in 14 Tagen dann. Ciao, ciao.
Bis dann.
Tschüss.